ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und in diesem Podcast unterhalte ich mich mit Gästen, die so spannende Themen mitbringen. Themen, die manchmal zu einem großen Lebensthema und zu einer Mission werden. So wie bei Sarah Valentina Winkhaus.
Talk mit Thies.
Da hast du wirklich gestanden und die Vibration gespürt und dein ganzer Körper hat vibriert und oh, dieses Adrenalin.
Ja.
Ja, boah, es ist der geilste Job der Welt. Ich habe auch schon immer Autos geliebt. Ich habe mich regelmäßig unter den Fiat meines Opas gelegt und habe mir einen Mechanikerlehrgang gewünscht zu Weihnachten.
Echt?
Bei mir war der Weckruf ja, dass mir mein Arzt damals gesagt hat, naja, Frau Winkhaus, bei Ihnen ist der Ofen aus, also auf natürlichem Weg können Sie sowieso nicht mehr schwanger werden. Und ich dachte so, naja, ich bin doch topfit. Hallo? Kein Problem, solange es um Paare geht. Es ist ja immer nur dann ein Problem, wenn eine Frau selber entscheidet, dass sie es ohne einen Partner machen möchte. Und in diesen paar Metern bis zur Toilette ist mein ganzes Leben an mir vorbeigerauscht. Wirklich alles. Ich war zu wählerisch. Ich hätte einfach von Anfang an sagen sollen, scheiß auf die Karriere. Ich habe alles in Frage gestellt. Es war ein Wechselbad der Gefühle.
Sarah Valentina Winkhaus ist Fernsehmoderatorin, Journalistin und mittlerweile Mentorin für Selbstbestimmung. Sie hat sich in männerdominierten Branchen wie Motorsport oder Politikjournalismus durchgesetzt. Im italienischen Fernsehen war sie das Gesicht der Formel 1. Schon als kleines Mädchen hatte sie sich für Motoren begeistert. Was nach außen so tough und selbstbewusst aussieht, musste sie sich auch erst erarbeiten. Vor ein paar Jahren hat sie dann eine der radikalsten Entscheidungen ihres Lebens getroffen. Sie wurde Mutter. Ohne Partner an ihrer Seite, gegen gesellschaftliche Klischees. Und darüber hat sie auch in einem Buch geschrieben. Das heißt, ich werde Eltern. In diesem Podcast erzählt sie, wie sie es letztendlich geschafft hat, eine ganz wichtige Entscheidung zu treffen, nämlich mit 37 ihre Eizellen einfrieren zu lassen. 5 Jahre später wurde sie dann Mutter. Tochter Clara ist heute 3 Jahre alt. Die beiden leben in Düsseldorf zusammen mit Hund Manni. Warum Frauen zu oft auf den perfekten Moment warten und warum ihnen schon relativ früh die Zeit geradezu wegläuft, das erzählt sie hier. Sie betrachtet es geradezu als Mission heute, andere Frauen aufzuklären und zu ermutigen, wichtige Lebensentscheidungen nicht aufzuschieben. Denn bei ihr wäre es fast zu spät gewesen und Mutterwerden klappte auf fast schon dramatische Art und Weise erst in letzter Minute. Es ist sehr spannend, wenn Sarah erzählt, wie sie sich ganz bewusst entscheiden musste zwischen einem anonymen Samenspender aus Dänemark von der Samenbank und einem Spender aus dem Bekanntenkreis, also jemand, den sie kennt. Ein wunderbar lebendiges und offenes Gespräch, auch über die Unterschiede zwischen Italienern und Deutschen, die man auch wunderbar darin sieht, wie die jeweiligen Bekanntenkreise auf ihr Playboy-Shooting reagiert haben. Es wird interessant.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Buongiorno.
Sarah. Sehr gute Aussprache.
Also ja, ganz, ja.
Habe ich dich jetzt aus dem Konzept
gebracht? Nein, ich könnte jetzt sagen, dass es eine der wenigen Dinge ist, die ich in meinem Leben wirklich studiert habe. Ich habe mal Dolmetschen für Englisch und Italienisch studiert.
Wow.
Aber das ist so lange her, dass ich es dir besser nicht sage, weil ich nie gearbeitet habe als Dolmetscher. Aber wir werden bestimmt noch ein bisschen über Italien sprechen.
Oh ja, da freue ich mich drauf.
Genau. Sarah, die wir kennen als Nachrichten-, als Sportmoderatorin, die sich oft genug durchgesetzt hat unter lauter Kerlen, gerade wenn es um Motorsport geht oder aber eben auch Politik. Du hast aber ein Projekt seit einigen Jahren. Du bist Mutter geworden, ohne den Partner an deiner Seite. Solo-Mutterschaft nennt man es unter anderem. Social Freezing, das ist dein Thema. Da berätst du auch andere. Du bist Vorbild für andere, die vielleicht überlegen, auch diesen gleichen Weg zu gehen. Und du hast über deinen Weg geschrieben in Ich werde Eltern.
Ja, genau.
So, du, Halbitalienerin, in Düsseldorf aufgewachsen, wo du jetzt mit Tochter Clara und der Hund Manni lebst.
Ja, richtig. Wow.
Du hier und nicht in Italien?
Ja, ne, das frage ich mich auch jeden Morgen, wenn das Wetter so ist, wie es heute ist. Ja, wir haben Hochnebel, den wunderschönen rheinischen Hochnebel. Ja, ich hier, aber mit dem Herzen bin ich sehr oft in Italien, Christian, ja. Das gebe ich zu.
Und in echt, wie oft bist du da?
Oh, viel zu selten, denn ich muss sagen, seit der Corona-Pandemie wurden so viele Flugverbindungen einfach gestrichen nach Pisa und Florenz.
Ach, und nie wieder aufgenommen.
Und manchmal muss man da ein Monatsgehalt für einen Flug bezahlen und das macht halt keinen Sinn. Ne? Deshalb dieses Mal eben für ein Wochenende nach Hause fliegen oder so ist halt nicht. Ne? Und deshalb dauert es dann schon ein bisschen länger. Meistens im Sommer bin ich dann unten. Also früher als Kind war ich öfters da, immer alle Schulferien bei meinen Großeltern in der Toskana. Aber jetzt ist das ein bisschen weniger geworden. Ich versuche, Italienisch mit Clara zu sprechen. Sie antwortet nie. Ich denke mir jedes Mal, versteht sie, was ich sage, aber ich ziehe es trotzdem durch.
Wie alt ist sie jetzt?
Die ist 3 geworden am 14.
Sogar
Februar.
Sogar 3 schon?
Ja, die Zeit fliegt. Ne?
Ja gut, ab 4 beginnen die ersten bewussten Erinnerungen dann später. Die kriegt das schon mit.
Sie spricht sehr viel, plappert sehr viel, singt vor allem sehr gerne, lauthals, aber alles auf Deutsch. Ne? Und trotzdem ziehe ich es durch. Also wenn sie einmal die Woche irgendwie Peppa Pig sehen darf, weil Peppa Pig ist ja ständig im Urlaub oder weg, nie da. Handys sind sowieso immer alle kaputt. Ja. Also noch geht das. Und sie darf halt am Wochenende, irgendwie sonntags darf sie mal eine halbe Stunde Peppa Pig gucken. Dann suche ich das wirklich auf Italienisch raus, damit sie auch da Italienisch hört. Ja?
Also so wie versuchen heißt wir uns Peppa Pig auf Italienisch?
Die sagen auch Peppa Pig.
Ach, die sagen auch Peppa Pig. Ja. Denn die haben ja doch durchaus ihre eigenen Namen dann oft. Aber in dem Fall dann tatsächlich nicht. Also du bist ja halb Italienerin. Deine Mutter ist Deutsche und dein Vater ist Italiener.
Ja. Meine Mama ist in Gelsenkirchen geboren, auf Schalke.
Gelsenkirchen, okay. Vater war aber sehr früh weg, oder? Du bist nicht mit ihm aufgewachsen.
Nein, genau. Meine Eltern haben sich relativ schnell getrennt. Mein Vater ist zurück nach Italien gegangen.
Ist ja auch einfach traurig, oder? Da kriegst du ein Kind und trennst dich dann relativ schnell.
Ja. Ich habe mir auch oft mir die Frage gestellt, wie das geworden wäre, wenn meine Mutter, weil meine Mutter ist Unternehmerin, die hatte halt auch Geschäfte hier in Deutschland, wie es andersrum gelaufen wäre, ja? Wenn mein Vater eben meine Mutter mitgenommen hätte nach Italien, wer weiß, wie das dann funktioniert hätte. Ne? Die haben länger dann eine Fernbeziehung noch geführt. Aber meine Mutter hat immer forciert, dass ich immer nach Italien gefahren bin. Damals gab es noch von Alitalia die Flüge, wo Kinder dann irgendwie die Hälfte oder so bezahlt haben als unbegleitetes.
Ja, unbegleitete Minderjährige
kind.
Oder was.
Und dann haben die immer sich versprochen, immer unbekleidetes Kind gesagt. Das muss ich jetzt immer dran denken. So habe ich gerade so mich verhaspelt. Und dann hat meine Mutter mich also regelmäßig dahin gefahren, entweder mit ihrem Fiat Regatta damals noch, stundenlang, damals lebten wir noch in der Nähe von Frankfurt, oder mich eben ins Flugzeug gesetzt, damit ich wirklich diesen Kontakt zu diesem Italienischsein aufrechterhalte. Und ich kann da nicht dankbar genug für sein. Ne?
Okay. Wie ist deine Verbindung zu deinem Vater heute?
Sehr, sehr gut.
Sehr gut,
sehr,
sogar.
Sehr eng. Also wir sprechen auch fast täglich. Und
ihr habt ja auch die gleichen Themen, Fußball und Motorsport, oder?
Also ja, und Tennis. Sinner ist ja auch hier ganz groß.
Natürlich,
ne?
Und Tennis, weißt du.
Und Tennis, jetzt auch Olympiade war ja auch, also in Italien. Also von daher, wir haben da sehr, sehr viele Themen. Und mein Vater ist halt auch ein absoluter Feminist. Der findet das auch ganz toll, was ich mache, weil ich denke ja, dass jeder eigentlich Feminist ist, der möchte, dass sein Gegenüber in seiner Stärke ist und in seiner Haltung.
Ja.
Und von daher haben wir da auch viele Anknüpfpunkte.
Dann stelle ich mir das so vor, wenn du bei deinem Vater warst, über all die Jahre, dass ihr morgens zusammen in dieser rosanen Sportzeitung gemeinsam gelesen
der
habt, oder?
Dello Sport. Gazzetta
dello Sport, dieses rosa Papier.
Genau. Ja, also tatsächlich war in Italien, meine ganze Kindheit entlang, war eigentlich meine Nonna, mein Bezugspunkt. Also weil ich immer bei meinen Großeltern war, die sind immer von Mai bis Oktober dann ans Meer gezogen. Und von Oktober bis Mai haben sie in Florenz gelebt. Ich glaube, ich habe so eine schöne Kindheit gehabt. Also ich denke auch täglich eigentlich daran zurück. Und mir war schon als Kind damals, Christian, bewusst, wie schön das ist und wie privilegiert ich bin, sodass ich, als ich so 4, 5 war, schon bei meiner Großmutter in der Küche saß und gesagt habe, ich versuche diesen Moment festzuhalten, dass wenn ich dann später zurück bin, ich mich daran zurückerinnern kann. Und ich würde am liebsten diesen Moment festhalten. Und sie immer so, mein Gott, du bist immer so ernst. Wie kann man denn so ernsthaft sein mit so 4 Jahren? Das ist doch unmöglich.
Also wirklich ganz untypisch für ein Kind.
Ja, ich war immer schon sehr, ich hatte schon immer sehr dieses Gefühl der Vergänglichkeit und dieses Moments, der in dem Moment, in dem du ihn erlebst, schon wieder weg ist.
Du wolltest Dinge festhalten?
Ja.
Vielleicht so auch, weil die Eltern getrennt waren. Hast du gesagt, ich muss das festhalten, denn der Vater war erst mal in der Ferne.
Aber ich hatte nie das Gefühl, das ist das Spannende, nie das Gefühl, dass mir wirklich was fehlt, ja, sondern meine Mutter war für mich immer so ein Vorbild, ne, weil ich habe auch eine Adoptivschwester und aus dem Vietnam damals adoptiert, während des Krieges, und meine Mama mit zwei Kindern, alleinerziehend und einem Geschäft, und sie war für mich immer so dieses Vorbild, und deshalb war für mich dann auch im Endeffekt, als ich dann mich endlich dazu durchgerungen hatte, mal eine Entscheidung zu treffen, weil was mir dann aufgefallen ist auf meinem Lebensweg, na, also keine Entscheidung zu treffen, ist auch eine Entscheidung treffen. Mhm. Ne? Nämlich, dass man sich mit dieser Standby-Situation, mit dieser Entwurfssituation einfach abgefunden hat. Ne? Viele von uns Frauen sind genial, aber wirken nicht nach außen, weil sie immer in so einer Art offenen Dokument arbeiten. Sie tippen was rein, dann löschen sie wieder was raus, dann machen sie kleine Veränderungen, aber sie drücken nie auf Speichern. Und es bleibt immer dieser Entwurf. Ja, und das ist...
Ist das typisch weiblich?
Ich finde schon. Viele von uns warten auf eine gewisse, auf die Erlaubnis. Wir warten auf die Erlaubnis unseres Partners, der Gesellschaft, bevor wir uns selber auch erlauben, wir sind die meistens ja die schlimmsten Kritiker unserer selbst, eine Entscheidung zu treffen. Und dadurch leben wir immer in dieser Standby-Falle, wie ich sie so gerne nenne, des Wartens auf den richtigen Moment, auf den richtigen Augenblick. Aber dieser Moment ist jetzt. Und indem du die Entscheidung triffst, indem du handelst, fügt sich alles andere. Und ganz oft geht es gar nicht mehr so um den Mutterwunsch. Also wenn ich jetzt Frauen, die ich begleite, auf dem Weg zur Selbstbestimmung oder auf dem Weg, dass sie eben strahlen und nach außen wirken können, ob das in der Beziehung ist oder unter Kollegen, vor den Vorgesetzten oder auf der Bühne, dann geht es ganz oft um diese Glaubenssätze, auch so ein Begriff, den wir so inflationär benutzen, ne? Aber es geht ganz oft darum, wie stehe ich überhaupt zu mir selbst? Traue ich mir überhaupt zu, eine Entscheidung zu treffen? Weil ganz oft wissen wir, was wir wollen, aber wir trauen uns nicht.
Du hast dir aber in deinem Leben schon früh viel zugetraut.
Findest du?
Ja, ja. Du bist ja wirklich deinen Weg gegangen. Und durch diverse, sag mal, Sender, für die du gearbeitet hast, Sendungen, die du moderiert hast, dann warst du das Gesicht in Italien für die Formel 1. Ja. Also du musstest dich auch wirklich durchsetzen. Von daher habe ich so den Eindruck, nur wenn man deine Biografie und deinen Werdegang anschaut, dass du wirklich dich von Anfang an immer ganz gut durchgesetzt hast und dass du auch offensichtlich wusstest, was du wolltest. Ist nur mein Eindruck.
Dankeschön.
Und er kann falsch sein.
Es tut so gut, das zu hören. Und was mich gerade an mir selbst erstaunt, ist, dass ich das immer noch, wenn ich das so höre, so denke so, echt? Und das ist auch wieder sowas, ne? Wir tendieren dazu, bei uns Mädels muss ganz oft alles perfekt sein. Und wir trauen uns erst auf die Bühne oder irgendwas zu moderieren. Ja, früher, ich brauchte immer eine sehr, sehr gute Basis, bevor ich irgendwas anmoderiere, damit ich darauf improvisieren kann. Das ist ja auch gut,
ein gutes
Fundament zu haben. Ne?
Ist professionell und ist das A und O.
Ja.
Je besser vorbereitet, desto lockerer kannst du nachher sein.
Ja, genau, das ist das A und O. Aber es darf auch nicht kippen, dass du diese Perfektion, dass du wirklich wartest, bis alles perfekt ist, denn dann wird es ja so eine Art ein Aufschieben, ne? Du wartest, ach, das ist noch nicht richtig, das ist noch nicht perfekt. Und da ist dein Kollege, dein männlicher, ist schon längst auf der Überholspur, weil der sagt sich, Chef fragt ihn, ne, traust du dir das zu? Klar, hat keine Ahnung.
Männer trauen sich immer schneller, was tun viele Männer.
Und wir müssen uns selber auch das zutrauen, ne? Aber das fängt bei uns selber an, weil wir lernen ja auch ganz oft diese Sätze, ja, sei nicht so laut, ne? Und
hast du das
Eigenlob
gehört?
Stinkt.
Hast du gehört, sei nicht so laut? Also Eigenlob stinkt, kenne ich, kann ich noch nachvollziehen.
Auch, warum? Warum? Wir sollten doch mit uns selber erstmal so sprechen, wie mit dem größten Fan, oder?
Ja, aber ja, ist trotzdem ein Satz, von dem ich denke, der ist schon auch irgendwie so richtig. Ich glaube, das Eigenlob bezieht sich ja auch, wenn man es nach draußen posaunt. Ich glaube, man selber darf sich das natürlich leise sagen.
Ja, aber dadurch, dass wir es nicht nach außen posaunen, sagen wir es uns auch nicht selbst.
Ja,
und
gut, das
ist eben
Fehler.
Der springende Punkt. Und wir sollten es uns selber sagen, was wir an uns selbst schätzen. Und diese innere Stimme, die wir andauernd haben, ne, umpolen. Denn ganz viel von dem, was wir nach außen tragen, beginnt nicht im Außen mit irgendwelchen Atemtechniken. Ne? Ich habe auf dem Weg hierher auch geatmet und so.
Hast du? Warum?
Ja, damit die Stimme ein bisschen tiefer ist und damit ich ein bisschen mehr Standing habe und so, ne?
Okay.
Und ist ja alles schön und gut, aber das bringt ja alles nichts, ist ja alles Shishi, wenn du an dir im Inneren nicht arbeitest und keine innere Klarheit und Positionierung hast. Ne?
Ja.
Dann bringt es auch nichts, dann bist du auch nicht im Familienbetrieb, sagen wir mal, gehört, ne? Also in deiner Beziehung oder so. Dann kannst du noch so laut werden, wenn du kein Standing hast, wenn du nicht diese innere Überzeugung hast von dir selbst und diese Klarheit, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich, was kann ich, was ist toll an mir, dann hört dir dein Gegenüber nie zu.
Ich merke, bei dir arbeitet, aber wahrscheinlich auch traditionell schon in deinem Leben, bei dir arbeitet eine Menge da oben im Kopf.
Du Armer.
Wieso ich?
Habe ich dich gerade überfahren.
Ist doch, na, mich doch nicht, aber es ist doch dein Leben. Ich habe das Gefühl, da hat immer sehr, sehr viel gearbeitet, aber ja letztendlich auch mit Erfolg. Einer der besten Sätze, den ich übrigens gehört habe so in den letzten Zeit ist, und ich weiß aber nicht mehr, wer gesagt hat, das Leben will nicht, dass du perfekt bist. Wenn man sich diesen Satz wirklich zu Herzen nimmt, ja, dann hilft das schön. Weil es geht nie um Perfektion.
Nee.
Das Leben
nee.
Will nicht, dass nee. Du perfekt bist.
Also in Perfektion ist auch langweilig.
Ja. Ne? Aber es ist immer ein leicht definiertes
Ziel. Und
vor allem,
was ist perfekt? Das liegt ja auch immer im Auge des Betrachters.
Ja, es geht ja auch immer nur perfekt für einen selber.
Ja.
Sag mal, was hatte deine Mutter für einen Laden? Weil du gerade gesagt hast, die hatte einen Laden.
Ja, meine Mutter hatte eine Parfümerie und ein Kosmetikinstitut.
Okay.
Ja. Genau.
Hast du mal mitgearbeitet da? Hast du ausgeholfen?
Ja, also wir haben immer, wenn der Dekorateur kam, haben wir immer schön dafür gesorgt, dass alles wieder schief steht. Und ja, also ich erinnere mich daran.
Warum habt ihr dafür gesorgt, dass es alles schief steht?
Ja, wir haben alles wieder umgeräumt.
Vorher oder nachher?
Nachher.
Also nachher, ich verstehe.
Nee, aber ich habe auch ganz oft miterlebt, wie sie halt verkauft und wie sie halt auch, ja, also diese Kundenbindung, ne, Beratung und auch diese unternehmerische Verantwortung, ne, für ihre Mitarbeiter und auch dieses Ding, zum Beispiel, ich werde nie vergessen, wie sie mir mal erklärt hat, also wenn du motivierte Mitarbeiter hast, die nehmen was aus dem Regal, verkaufen was und dann ziehen die gleich die anderen Sachen nach, dass die vorne stehen.
Mhm.
Ja, und jemand, der nicht motiviert ist und nicht mitdenkt und für den das Unternehmen auch keine Bedeutung hat in dem Sinne, der lässt das alles so stehen. Ja, mhm. Und das sind so Kleinigkeiten, die kann man ja dann einfach skalieren, ne?
Ja.
Auf alles beziehen. Und ja, und ich habe dann ganz oft auch hinten im Backoffice gesessen oder mich mit meiner Schwester beschäftigt und gespielt. Und während meine Mutter vorne halt die Kunden bedient hat oder was auch immer gemacht hat, Buchführung. Und das habe ich halt so erlebt. Und dann hat sie aber jeden Mittag auch wirklich abgeschlossen, hat meine Schwester abgeholt, mich abgeholt vom Kindergarten. Da gab es irgendwie keine Gruppen von Familien, die irgendwie sagen, okay, wir nehmen die Sarah mal mit über die Straße, damit die nicht alleine laufen muss. Nee, meine Mutter hat immer das Geschäft zumachen müssen, um mich abzuholen von der Kita.
Ja.
Also da war auch nicht so dieser Zusammenhalt da, ne? Sie war so ein rotes Tuch, Königstein am Taunus, ne? Kleines Kaff im Taunus und ja, sie war auch so ein bunter Vogel für die, ne? Weil so allein, also alleinerziehend, ne? Zwei Kinder. Also da war auch nicht viel mit, hey, Community, wir helfen uns gegenseitig, ne?
Okay, ja.
Und das habe ich dann schon auch erlebt, ne? Also ich weiß noch, ich wurde nicht zur Kommunion zugelassen, weil ich ja ein kleiner Bastard sei.
Oh nein, wirklich?
Ja.
Ah, ja. Da wart ihr aber echt noch hinter den sieben Hügeln da.
Und das ist jetzt noch nicht so weit her, ne? Also ich meine, ich bin jetzt schon 46, ne? Aber das
wobei das Kind hatte ja einen Vater, der lebte nur nicht da.
Ja.
Damit warst du eigentlich kein Bastard.
Ja, aber
du warst
nur
ein Scheidungskind.
Die waren nicht verheiratet. Ne,
du hast völlig recht, natürlich. Das Heiraten ist ja das Entscheidende.
Bastard.
Du bist ein komplett Bastard. Sag mal, wenn du aber nur die Sommer über in Italien warst, deine Mutter war ja der deutsche Teil der Familie und du sprichst logischerweise perfekt Italienisch und du hast viele Jahre im italienischen Fernsehen gearbeitet. Haben diese Sommer ausgereicht, um perfekt Italienisch zu lernen?
Also ich hatte immer dieses R Moscha. Ich habe immer dieses französische R gesprochen, wie im Deutschen, ne? Dieses
das hinten,
Sarah.
Das R.
Sarah, ja,
Sarah.
Genau. Und dann hat mein Vater mich irgendwann zur Seite genommen, weil er ist Italienischlehrer. So hat er auch meine Mutter kennengelernt.
Der ist Italienisch.
Ja, er hat ihr Italienisch beigebracht in Florenz und dann kam ich dabei raus. Und dann hat er mir gesagt, okay, Sarah, wir steigen jetzt nicht aus dem Auto aus, bis du nicht lernst, wie man die Zunge rollt, dass man das R rollt. Und dann habe ich das gelernt an dem Tag. So. Und dann habe ich sehr gut umgangssprachlich Italienisch gelernt, vor allem, wenn es um Essen und Spielen ging.
Ja, klar.
Und wollte das aber dann natürlich perfektionieren und habe dann an der Schule, als ich dann später schon am Gymnasium hier in Düsseldorf lebte, in der Schule Italienisch nehmen können. An der Partnerschule, am Luisengymnasium. Und da habe ich dann Italienisch Leistung genommen und da habe ich dann wirklich auch die Grammatik und alles gelernt. Und habe dann, als ich in Passau studiert habe, auch mein Auslandsjahr, was dann fast 2 Jahre wurden, in Bologna gemacht.
Bologna.
Und das hat dann wirklich dann zur Perfektion geführt. Aber Christian.
Bologna, meine Stadt.
Ja. Und es war auch die beste Entscheidung, nach Bologna zu gehen, nicht nach Florenz, weil Florenz ist sehr klein und sehr touristisch. Mhm. Und in Bologna wirklich diese Uni, diese Studentenstadt und wirklich Italien, italienisch. Ja,
ja
und da habe ich dann Italienisch gelernt, aber für die Formel 1 habe ich, als ich damals noch in London lebte mit meinem Freund, also ich hatte eine Fernbeziehung in London und die Formel 1-Zeit war ich eben viel in London und da hat meine Mutter, ich weiß gar nicht wie, eine alte Dame ausfindig gemacht, eine Italienerin, die in London lebte und die absoluter Formel 1-Fan war, aber die war weit über 80. Und mit der habe ich Konversation betrieben auf Italienisch über die Formel 1. Und die hat mich fit gemacht für die Live-Berichterstattung der Formel 1.
Ja, das ist ja lustig.
Ja. Wenn ich mir das überlege.
Wie viele Jahre hast du es gemacht in Italien? Viele Jahre, ne?
4 oder fast 5 Jahre. Ja.
Sag mal, wenn du da abgefilmt wurdest im Studio, oder? Ging dann die Kamera auch so, unten fing bei deinen Füßen an und ging also den Beinen hoch. Ja. Denn ich habe früher, ab und zu diese kultige Sendung am Sonntagnachmittag gesehen, Domenica Inn.
Ja.
Und auch im Nachhinein noch, mir erschien es damals übrigens schon, vor 20, 30 Jahren, absurd, dass die Beine der Frauen abgefilmt wurden. Dann ging die Kamera so hoch und wieder runter am Körper.
Haben wir immer noch.
Ne? Das machen sie immer noch.
Also auch die Fußballsendungen oder so, ne? Dann hast du ja die ganzen Männer in ihren Anzügen da sitzen, auf einer Höhe, so Stuhlhöhe. Ja. Und dann auf so ein bisschen erhöhten Hocker sitzt dann die Frau, die Moderatorin. Und die Kamera ist aber auf Stuhlhöhe eingerichtet, sodass man eigentlich der Frau die ganze Zeit in den Schritt guckt. Ja. Also ich meine, ja, wir haben wirklich diese Extreme in Italien. Ne? Auf der anderen Seite haben wir so gute Kultursendungen, die es schaffen, Kultur so entertaining rüberzubringen.
Ja.
Das ist halt auch wieder so toll. Ne? Also das ist wirklich so dieser Gegensatz. Ja. Also ich hatte den Vorteil, dass ich fast immer nur an der Strecke war. Also ich war ja immer live vor Ort. Dadurch war ich über 200 Tage im Jahr unterwegs.
Richtig, du warst ja vor Ort.
Da im Paddock. Und da war nicht viel mit Heranzoomen oder so, weil wir hatten 30 Stunden Live-Berichterstattung. Immer von Donnerstag von der Pressekonferenz bis Sonntag bis zum Rennen.
Qualifying, Rennen, Nachberichterstattung.
Aber ich weiß noch, ich hatte lange Zeit die Haare immer geschlossen, immer als Zopf und so. Und habe versucht, wirklich über meine Kompetenz, das war so ein bisschen das Deutsche, über meine Kompetenz zu wirken. Mhm. Und dann habe ich irgendwann die Haare aufgemacht. Ich habe immer mich gefragt, wann kommt denn endlich mal so ein positives Feedback oder so aus dem Team? Die haben mich immer nur verarscht, weil ich wollte immer einen Ablauf haben, so einen Ablaufplan. Man hat ja dann immer genau so einen Ablauf, der ist dann nicht viel wert. Weil bei so einer Live-Sendung, da kann ja alles Mögliche passieren, aber du weißt zumindest, theoretisch hätten wir die und die Beiträge, die wir spielen könnten, wenn irgendwas passiert oder so. So, und ich wollte halt immer diesen Ablauf haben.
Ja, man kann sich halt an was festhalten.
Festhalten kann. Da haben die mich immer verarscht, weil Ablauf heißt Scaletta.
Scaletta,
wie eine kleine Leiter.
Leiter.
Und dann hatten wir das 5. Rennen in meiner italienischen Karriere, das war Monaco. Und dann schrieb mir einer in unserem Teamchat dann, hey Sarah, die Scaletta ist fertig. Ja. Und ich renne durch diesen Paddock in Monaco am Hafenbecken entlang, freue mich wie sonst was, ja. Und komme in den Teil, wo die ganzen Ü-Wagen, die Übertragungswagen stehen mit den großen Sende, wie nennt man sie?
Senderegie oder was auch immer.
Ja, also mit diesen großen
Leinwänden?
Nee, mit diesen,
sag's auf Italienisch.
Antennen, mit diesen großen...
Parabolantennen,
ja,
Satellitenschüsseln.
Ja, dann hatten wir diese riesigen Satellitenschüsseln. Wir haben immer alle Kopfschmerzen gekriegt, wenn wir da abhingen. Und,
Entschuldige, wovon?
Von diesen ganzen Strahlen.
Vom Elektrosmog? Also,
ja.
Das hast du gemerkt?
Ja.
Wirklich?
Also, ja, wir haben wirklich dann so ein bisschen Hirngulasch gehabt. Also nicht nur, glaube ich, wegen der 30-Stunden-Berichterstattung, sondern auch generell. Okay. Das war dann immer schon sehr... Und dann sind diese ganzen Ü-Wagen von den ganzen Ländern... hängen da aufeinander und das war sozusagen unser Camp, ne, während der Berichterstattung. Und ich laufe da hin und du kannst dir nicht vorstellen, ne, ich sah aus wie so ein Honigkuchenpferd. Yeah! Komm da an und dann sitzen die da alle und gucken mich so schelmisch an und sagen so, hier ist deine Scaletta und zeigen auf so eine kleine Leiter an der Wand.
Die
ihr Penner. Und habe ich meiner Mama angerufen und habe ich mich so ein bisschen selbst mitleidet und habe gesagt, boah, Mama, ne, die sind alle Mami, die sind alle total chauvinistisch und das haben die mich total verarscht. Und dann hat meine Mutter gesagt, sag mal, lass doch den Karren einfach mal an die Wand fahren, dann bist du halt mal 2 Minuten zu spät. Ja. Dann sei halt nicht immer die Perfekte und die Brave, dann werden die halt mal sehen, wenn die keinen Ablauf dir schicken, wie es ist, wenn sie 30 Sekunden auf dich warten müssen. Aber ihr in 30 Sekunden eben schon on air seid und du noch nicht da stehst.
Hast du's gemacht?
Dann habe ich das von da an gemacht. Und dann hat sich das Blatt gewendet. Ich hatte auf einmal Respekt, weil ich nicht mehr so diesen vorauseilenden Gehorsam hingelegt habe, sondern mir gedacht habe, ey, ich kann was. Und jetzt mache ich mal einen Gang zurück, schalte ich mal einen Gang zurück. Und ihr müsst auch mal mit mir zusammenarbeiten.
Wie hast du deinen allerersten Tag, also dort vor der Kamera, für die italienische Formel 1? Also,
oh Gott, das war der Horror.
Ja, wie hast du den in Erinnerung?
Das war Melbourne, Australien.
Okay. Oh.
Ich habe immer gedacht bis dahin, dass Jetlag einfach nur, dass das nur eine Farce ist, dass es gar kein Jetlag gibt. Das ist einfach nur, was reiche Leute sagen, wenn sie sagen, oh mein Gott, ich habe einen Jetlag. So. Ich komme in Australien an und da habe ich verstanden, was ein Jetlag ist. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich habe wirklich so ein Durcheinander in meinem Kopf gehabt, dass ich gedacht habe, was ist das? Das ist so wie, wenn wir hier Karneval feiern, ja, am Aschermittwoch, wie du dich am Aschermittwoch fühlst. So habe ich mich da gefühlt. Ich habe gar nichts mehr gerallt und dann war ein unglaublich schlechtes Wetter. Und es hat sowas von geregnet. Dann wurde alles verschoben. Das Rennen wurde verschoben. Es ist freie Trainings. Alles war anders als geplant. Und ich stand da komplett im Regen hin und her, musste mich ja selber schminken und vorbereiten und hin und her und Wind und alles. Und ich dachte mir, es ist ein Desaster, ja. Dann war die Kommunikation mit meinen italienischen männlichen Kollegen auch nicht allererste Sahne. Die wussten auch nicht so recht, boah, die Tedesca, ne, was will die hier und so. Und ja, und es war auch nicht so wirklich harmonisch. Und dann weiß ich noch, war ich in unserem so einem Toilettenwagen wie beim Zirkus, ne? Da war dieser Wagen aufgebaut und dann war meine österreichische Kollegin, die Tanja Bauer, die hat für Sky Deutschland die Formel 1 moderiert, jahrelang. Und die war damals auch schon so eine gestandene Größe. Und die stand neben mir, guckt mich im Spiegel an und sagt zu mir, ach Mai, magst du ein bisschen Haarspray haben? Ich so, oh ja, und ich sie umarmt und ich habe fast angefangen zu weinen und ich war so happy und das war einfach diese Geste, ja,
ja.
Und diese Geste und dieses Empowering, ja?
Ja,
dieses anderen Frauen zu helfen und wir sind keine Konkurrenz, sondern wenn wir uns gegenseitig stützen, dann strahlen wir und sind noch stärker gemeinsam und das ist eigentlich das Tolle daran. Ne?
Und seitdem habt ihr den Zirkus zusammen gemacht da?
Und da haben wir den Zirkus zusammen gemacht und das war so das Ding, so ja, da war so eine Komplizenschaft dann. Ne?
Ja.
Man sich angeguckt, sich zugezwinkert, yo, go for it. Und dann von da an lief es eigentlich nur noch bergauf und dieses Gefühl, als ich das erste Mal nicht nur als Fan die Formel 1, sondern wirklich als Teil der Formel 1 im Endeffekt in der Pitlane stand. Und damals gab es ja noch nicht diese blöden Hybridmotoren, die nach Staubsaugern klingen, sondern da hast du wirklich gestanden und die Vibration gespürt und dein ganzer Körper hat vibriert und oh, dieses Adrenalin.
Ja.
Boah, es ist der geilste Job der Welt.
Okay, also da bist du ja wirklich voll in deinem Element.
Ja.
Weißt du, wenn das Kerosin, fahren die mit Kerosin? Nee, die fahren nur mit normalem. Was fahren die eigentlich?
Ja, die haben schon eine besondere Mischung, die es jetzt nicht so für unseren normalen Straßenverkehr gibt.
Nee.
Und mittlerweile haben wir ja die Power Unit, sodass also der Elektromotor den Verbrennungsmotor unterstützt, ne?
Ja.
Also die beiden zusammen. Ja.
Motoren faszinieren dich. Also ich meine, wer diese Geräusche liebt, der liebt Motoren.
Ja, und es ist anscheinend erblich, weil meine Tochter saß gestern, hat die ihre kleinen Stühle genommen, ihre Ministühle, hat die nebeneinander gestellt, hat sich einen Topf genommen als Lenkrad und hat gesagt, Mama, komm, setz dich hier hin, fahren. Und dann ist die gefahren und dann hat die auch so ein bisschen geflucht. Da habe ich gedacht, oh Gott, woher hat die das? Also schneller, schneller.
Das heißt, du hast den Jungs im Kindergarten die Spielzeugautos geklaut.
Ich stand schon immer auf Autos. Ich stand auch immer
also
schon
wirklich,
auf Ballett
so
und schöne Dinge. Deshalb, ich habe ja auch Kulturwirtschaft studiert und Kunstgeschichte. Und das ist auch ein großer Teil meines Lebens. Meine Inspiration hole ich mir auch über die Kunst und über die Kultur. Aber ich habe auch schon immer Autos geliebt. Ich habe mich regelmäßig unter den Fiat meines Opas gelegt und habe mir ein Mechanikerlehrgang gewünscht zu Weihnachten.
Echt?
Habe ich nie bekommen, aber
Sonola
ich habe mir
Mechanica.
Gewünscht.
Sie. Echt?
Sie. Also. Und immer diese Gartenhandschuhe angezogen, um so zu tun, als wäre ich Mechanikerin. Und ich fand das immer ganz toll. Und es hat mich schon immer fasziniert. Damals noch an so einem Röhrenbildschirm, Fernseher am Strand, immer Schumacher geguckt natürlich, Formel 1 mit allen Freunden. Also, das hat mich schon immer fasziniert, warum auch immer.
Keine und dein Ahnung. Opa hat es geliebt, dass du dich dafür interessierst.
Ja, und vor allem mein Onkel, weil mein Vater und mein Onkel sind auch leidenschaftliche Motorradfahrer. Mhm. Also haben auch immer schon diese Schnelligkeit geliebt. Und dann mit meinem Opa und meinem Vater, meinem Onkel zusammen Formel 1 schauen und so, das war schon Standard, ja. Aber wiederum auch das Musische. Mein Opa hat sich mit 67 selber das Klavierspielen beigebracht. Wir hatten in jedem, also im...
Mit 67? Ja. Mit oder, also ohne Lehrer?
Ohne Lehrer.
Geht eigentlich nicht. Nee. Also man kommt so am Anfang, ich habe es ja selber mal probiert, man kommt am Anfang ganz schön und dann aber wirklich ganz früh kommt man ohne Lehrer nicht weiter.
Ja, nee, er hat immer Debussy und alles gespielt und ich erinnere mich an diese Klänge, kriege ich jedes Mal auch Tränen in die Augen, wenn ich diese Klänge höre, weil damit bin ich groß geworden. Also immer, wenn ich bei meinen Großeltern war, ob das in Florenz war oder am Meer, war immer dieser Klaviersound als sozusagen der Background-Sound meiner Kindheit, ja. Also wunderschön.
Witzig. Ja. Du hast eine sehr große Bandbreite, ne? Also große Facette.
Ja, das ist auch so ein bisschen das Problem. Die Leute können mich immer so schlecht einordnen, weil die immer sagen, boah, das ist ja voll der Bauchladen. Was machst du eigentlich? Ja,
auf der einen Seite liebst du diese schrecklichen Motoren.
Ja.
Auf der anderen Seite spielst du Cello.
Ja.
Hast du auch mal gelernt? Mit ihm zusammen gespielt? Mit dem Onkel oder Opa?
Mit dem Opa?
Mit dem Opa.
Ja, tatsächlich. Ich habe auch meine Mutter und mein Vater haben zusammen mit mir in Florenz mein Cello gekauft, mein erstes. Vorher hat man ja so Leihcelli, bevor das ganze Cello kommt. Und
also du meinst so 400 Jahre altes Cello, weißt du? So das
Und dann haben wir mir ein Cello gekauft und ich habe jetzt auch endlich es geschafft, denn ich habe wirklich geschludert. Ich habe in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr gespielt und geübt, deshalb habe ich auch lange Fingernägel. Aber ich habe jetzt endlich meine A-Seite gekauft. Das hört sich so banal an, aber meine A-Seite war kaputt und ich habe es jahrelang nicht geschafft. Seitdem die Clara auf der Welt ist, darf ich gar nicht laut sagen, ne? Diese A-Seite mir zu kaufen. Und jetzt habe ich sie mir gekauft. Und jetzt wird sie angebracht. Das steht auch auf meiner To-Do-Liste.
Nächstes
und dann wird
Jahr irgendwann bis 2027 willst du die A-Seite angespannt haben.
Oh Mann. Und dann wird wieder geübt, meine armen Nachbarn. Aber dann werde ich wieder einsteigen, ja.
Und dann kannst du auch mit einem Orchester spielen, wenn du wolltest. Denn du brauchst ja die A-Seite zum Einstimmen, korrekt?
Ja, genau.
Oder wenn die sich einspielen und den Ton anstimmen.
Ja, ohne A-Seite
ist doch immer
das
A.
Blöd, ja.
Also, ohne A-Seite geht es nicht. Ja, natürlich hast du nicht mehr so viel Zeit, weil es ja mittlerweile die Clara gibt.
Ja. Da hat sich auch vieles geändert.
Es hat sich ganz viel geändert, oder? Ich meine, du musstest dein Leben vermutlich, denn du warst ja früher, hast gesagt, auch 200 Tage im Jahr mindestens, warst du schon allein für die Formel 1 unterwegs. Den Rest hast du dann auch noch mal für Sky oder fürs ZDF gearbeitet. Seitdem das Kind da ist, musst du das ja alles wirklich brutal zurückschrauben.
Ja, ist auch ein komplett anderer Fokus jetzt mittlerweile, ne? Also mit der Entscheidung, dass ich Mutter werden möchte, habe ich mich auch dafür entschieden, unterbewusst vielleicht, gar nicht mal so bewusst, dass das auch ein Stück weit meine Mission ist, anderen Frauen eben in die Position zu verhelfen, dass sie selber eine Entscheidung treffen können.
Ja.
Oder dass sie überhaupt die Optionen kennen, die es da draußen gibt und dann überlegen, was ist denn für mich der beste Weg? Und
es ist, glaube ich, gut, wenn man nicht diese Entscheidung so lange hinauszögert. Ja. Denn ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto schwerer fallen mir Entscheidungen.
Ja, das kann gut sein.
Eigentlich hätte ich gedacht, es sollte andersrum sein.
Ja, ne, weil man eine Weisheit hat oder weil man auch einfach weiß, was man nicht möchte. Ja. Aber stimmt, das ist eine sehr weise Sache, die du da gerade gesagt hast. Weil im Endeffekt, um eine Entscheidung treffen zu können, brauchen wir ganz oft auch irgendeinen Schockmoment oder irgendeine Sache, die uns ein Stück weit aus unserer Bubble rausholt, aus unserer Komfortzone, wie wir so gerne sagen. Ne?
Ja, die meisten Menschen kennen das von Trennung.
Ja.
Es braucht irgendwie plötzlich, man lernt jemand Neues kennen oder sowas. Erst dann schafft man es.
Ne? Und dann kommen die kurzen Haare, dann geht man zum Friseur, man ändert irgendwas.
Ja.
Das sind alles so Stellschrauben, aber die greifen alle nicht tief genug. Ne? Und bei mir war der Weckruf ja, dass mir mein Arzt damals gesagt hat, Frau Winkhorst, bei Ihnen ist der Ofen aus, also auf natürlichem Weg können Sie sowieso nicht mehr schwanger werden.
Wie alt warst du da?
37.
Okay, 37.
Und ich dachte so, naja, ich bin noch topfit, hallo?
Bis 40 geht eigentlich in der heutigen Zeit.
Hallo, ich sehe doch auch noch jung aus. Warum? Ich habe meine Periode, warum sollte ich denn jetzt nicht mehr fruchtbar sein? Und dann wurde mir bewusst, und dann kam auch die Journalistin in mir hoch, Moment mal, wir lernen ja überhaupt nichts in der Schule über Fruchtbarkeit. Wir lernen vielleicht was über Verhütung.
Verhütung, mhm.
Aber nicht darüber, dass wir eine Eizellreserve haben als Frau, die einfach jeden Monat weniger wird. Ja. Die kannst du nicht tunen, die kannst du nicht erneuern. Nix, die wird weniger. Und das ist unabhängig auch vom Alter. Manche haben eine tolle Eizellreserve, manche eine weniger tolle. Und manche sind auch schon mit Mitte 30.
Mädchen als geborenes Kind, oder? Die meisten Eizellen bei der Geburt.
Wir haben, ich weiß nicht, über 500.000 Eizellen bei Geburt. Aber die werden jeden Monat weniger. Und dann hast du mit Mitte 30 mittlerweile, also ab 35 steigt dann schon die Wahrscheinlichkeit für eine Fehlgeburt. Die verdoppelt sich schon. Und die Fruchtbarkeit nimmt rapide ab, weil die Reserve im Normalfall ab 35 drastisch gegen Null geht. Und das wissen die wenigsten. Das heißt, wir wähnen uns in einer Sicherheit, die es so nicht gibt. Und auch junge Frauen denken, sie seien mega fruchtbar, wissen es aber gar nicht, weil wir nicht erfahren, dass es einfach einen Test gibt, den Anti-Müller-Hormontest, der eben
ganz
sagt,
komischer Name.
Ja, der Anti-Müller. Ich dachte erst, ist das ein Stürmer, ein schlechter, ist das ein Dortmund-Fan oder so? Weißt du, so ein Anti-Müller?
Ja.
Oder was ist das? Ja,
ja, der Anti-Müller-Test. Ja.
Ja, aber das ist die Korrelation zwischen deiner Fruchtbarkeit, ja, und also dieser Wert ist halt ein Indikator dafür, wie fruchtbar du noch bist. Ist auch nicht 100%, aber immerhin. Und zum Beispiel in Griechenland, jede Frau, die zur Vorsorge geht beim Frauenarzt, muss automatisch diesen Anti-Müller-Test machen.
Aber heißt der denn anders?
Nee, der heißt immer gleich.
Ach wirklich, ja, auch ja. Die nehmen den Herrn Müller.
Ja, die nehmen auch den Herrn Müller. Das ist halt super, weil dann weißt du vielleicht mit 27, oh, ich habe gar nicht so eine krasse Eizellreserve. Vielleicht nehme ich jetzt mal 2.000 Euro in die Hand. Wenn man das in Relation setzt zu einem Führerschein, der in Düsseldorf 5.000 Euro fast kostet, habe ich mir sagen lassen von einer Mutter letztens, ist das auch gar nicht so viel, wenn man sich überlegt, dass man sich dadurch die Chance auf eine spätere Mutterschaft einfach aufhält, offen hält. Weil es kann auch dein Partner sein, der vielleicht zeugungsunfähig ist. Oder du willst einfach warten, bis du eine finanzielle Stabilität hast. Auch eine charakterliche Stabilität, bis das in dein Leben passt. Denn wir haben so einen tollen Lebenswandel und so einen freiheitlichen Lebenswandel. Gott sei Dank.
Ja, und wir wollen uns ja auch heutzutage alle selbst verwirklichen. Das ist in uns allen drin.
Ja, und angesichts dessen, jetzt muss ich mal ein bisschen ernster werden, angesichts dessen, was wir gerade im Iran sehen, ja, wo Menschen, die für ihre grundlegendsten Rechte auf die Straße gehen, dafür ermordet werden, wird einem auch hierzulande bewusst, was für eine Freiheit wir genießen und was für ein Privileg das ist.
Ja.
Und dieses Privileg schützen wir nicht, indem wir es für selbstverständlich erachten, sondern indem wir es leben. Insofern ist auch Selbstbestimmung ja ein Stück weit Verantwortung und Respekt gegenüber den Freiheiten, die wir hierzulande haben. Ja, das liegt in unserer Verantwortung meines Erachtens. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir aufgeklärt sind, damit wir wissen, es gibt diese Möglichkeiten und so kannst du dir auch deine Optionen offen halten.
Ja.
Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern meines Erachtens mit Verantwortung. Denn verantwortungslos wäre es, wie es meistens ist, 1 Million Paare in Deutschland sind ungewollt kinderlos, dass wir uns in einer Sicherheit wähnen, weil wir nicht aufgeklärt sind.
Mhm.
Und dann auf einmal wollen wir Kinder, wollen wir eine Familie gründen und es geht nicht. Und dann fängt das Ganze an. Verschuldung, Menschen, allein was das mental und emotional mit den Menschen macht, psychisch. Und das braucht es doch gar nicht, wenn wir das wüssten. Ne?
Und wie schnell hast du deine Eizellen einfrieren lassen?
Boah, ich habe dann sofort angefangen, nachdem der mir sehr empathisch gesagt hat, der Ofen ist aus, habe ich gedacht, oh mein Gottes Willen, ja, da muss ich jetzt anfangen, Eizellen einzufrieren. Da habe ich schön gesammelt. Und da ich so spät dran war, hat das lange gedauert, weil ich bei jeder Entnahme, du musst dann Hormone nehmen, damit du diese Eizellen, die Eizellproduktion, damit nicht nur eine Eizelle reif wird pro Zyklus. Normalerweise, jetzt müssen wir so ein bisschen Biologieunterricht, ne?
Ja, alles
aber
gut, Frau Winkhaus, gerne. Wir haben heute Biologie bei Frau Winkhaus. Ich finde, du klingst sowieso wie so eine Lehrertochter.
Oh Gott,
oder
schrecklich.
Dann eigentlich wie eine nicht wie eine Lehrertochter, wie eine Lehrerin. Ich
finde, Gott,
Frau,
ist ja noch schlimmer.
Aber ich finde, Frau Winkhaus ist so ein typischer Lehrername,
ja, ne?
Wenn du mich fragst.
Ich hätte nur noch die Brille. Ich hätte mir eigentlich heute meine Brille anziehen sollen.
Ja, Biologie bei Frau Winkhaus.
Ja, du hast recht, ja. Also, du kannst auch Giuliani sagen. Das ist der Vater.
So heißt dein Vater.
Ja, genau.
Ja, dass du den Namen nicht gewählt
also im Pass
hast. Überhaupt
steht Giuliani
auch,
Winkhaus. Die denken alle, ich habe einen Italiener.
Giuliani. Sara Valentina Giuliani klingt natürlich wirklich ganz anders.
Also, klingt nicht mehr nach Lehrerin.
Nein, definitiv nicht.
Wobei ist gar nicht so schlecht. Ne? Lehrer sind ja Vorbilder. Von daher, im besten Fall.
Ja.
Was wollte ich sagen? Je älter du wirst, desto anstrengender wird's, weil du brauchst nicht nur eine Entnahme, um deine Eizellen zu sammeln. Man sollte so 20 Eizellen auf Lager haben, auf seinem Eizellenkonto, damit dann auch später die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass daraus aus einer ein Kind entstehen könnte.
Und 20 sind okay. Das ist, glaube ich, so das Minimum, was man so versucht. Denn dann ist die Chance ganz gut, dass daraus etwas wird. Wenn du nur 12 oder so rausbekommst, dann am besten halt nochmal. Ja. Kostet wieder mehr. Ja. Also tatsächlich ist das Alter hier auch ein ganz entscheidender Faktor.
Meine Freundin von mir, 4 Jahre jünger, die hat schon beim ersten Mal gleich 10 Eizellen gewonnen. Ich beim ersten Mal 3. Das ist weniger, als ich bei meiner Steuererklärung raus habe. Ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, jetzt schon wieder das Ganze. Und dann habe ich zig Entnahmen gemacht und hatte 14 Eizellen.
Okay.
Ja. Dann hat die Klinik geschludert.
Immer noch zu wenig, ja.
Dann hat die Klinik geschludert, alle Eizellen waren weg.
Ja.
Das sind auch so Sachen, ja. Da gibt es auch schwarze Schafe auf diesem Markt und so. Und da habe ich mir gedacht, alter Schwede, egal wie es ausgeht, ich werde über das alles berichten.
Ja,
klar. Damit ich andere davor bewahren kann, ein Stück weit, mit meinen Erfahrungen. Und eben auch meine Fähigkeiten als Journalistin nutzen, um zu recherchieren, was gibt es für Wege, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Alternativen, damit man so eine Art Sparring-Partner ist für andere Frauen, die sich eben mit diesem Gedanken beschäftigen. Weil wir versichern ja eigentlich alles in unserem Leben in Deutschland, sogar unsere Handy-Displays. Warum also nicht auch ein Stück weit deine Fruchtbarkeit versichern, damit du für diese Eventualitäten gewappnet bist?
Diese Eizellenentnahme war vor knapp 8 Jahren?
Ja.
Ungefähr, genau, Clara ist jetzt 3, also die lagen circa 5 Jahre lang oder 4, 5 Jahre dort.
Ja, dann habe ich, die lagen bis 21, von 17 bis 21 dort. Dann habe ich gedacht, okay, hatte ich gerade meine eigene Sendung, die ich selber entwickelt hatte, moderiert. RTL Top News, wo wir halt so die News der Woche durch den Satirewolf gedreht haben. Und das war für mich so auch der Höhepunkt meiner bisherigen Karriere. Und da habe ich mir gedacht, boah, jetzt habe ich ein gutes Standing. Ich taue jetzt mal 5 von den 14 Eizellen auf, mache mal einen ersten Versuch. Einfach, weil es meistens nicht beim ersten Versuch klappt. Und wie lange will ich denn noch warten? Thema Standby-Falle, der richtige Moment ist jetzt. Ja, wenn ich jetzt noch weiter warte, worauf will ich warten?
Was wurde aus den 5?
So, dann haben die aus Versehen alle Eizellen aufgetaut. Das war eben dieses Missverständnis mit der Klinik.
In München in der Klinik?
Dann haben nur ganz wenige überlebt. Es hat nur eine Eizelle überlebt. Zwei Eizellen haben überlebt. Die haben diesen Auftauungsprozess. Bis dato wusste ich noch gar nicht, was für Unterschiede es da auch bei Kliniken gibt und so weiter. Ich war einfach nur total geschockt und musste dann in so einer Hauruck-Aktion dann diese 2 Eizellen befruchten lassen. Und die haben sich natürlich bei dem ganzen Stress auch nicht eingenistet und dann war alles weg. Und dann stand ich da mit 40 wieder bei null.
Hat die Klinik dann angeboten, dir kostenlos neue zu entnehmen?
Nee,
ich finde, das wäre sonst eigentlich so eine logische Handlung gewesen, oder?
Nee,
haben sie nicht?
Nichts,
okay, du hast auch mit München dann nichts mehr gemacht. Du hast dich am Ende.
Weil ich musste mich dann auch in dem Moment entscheiden. In der Zwischenzeit hatte ich mich auch aus meiner Beziehung getrennt, weil mir klar wurde, ich würde weiterhin warten, bis mein Partner ready ist.
Ja, der wollte auch nicht zu dem Zeitpunkt.
Und der hatte immer Ausreden. Ja, Corona, Lauterbach, weiß nicht was, Inflation. Es gab immer Ausreden. Und irgendwann merkte ich selbst, und ich sehe es jetzt so viel bei Frauen, die ich begleite, immer wieder die gleiche Geschichte. Mein Partner ist nicht ready, hin und her, der will vielleicht noch nicht und so weiter und so fort. Und sich auch die Erlaubnis zu geben, ich möchte aber. Also trenne ich meinen Kinderwunsch von der Partnerschaft.
Ja, da gab es diesen Tag, auch wo du diese Entscheidung auch ganz bewusst getroffen hast. Da muss man ja auch erst mal drauf kommen, ein Kind ohne Partner dann großzuziehen.
Ja, ich war gar nicht mal so bewusst, dass...
Oder gab es Vorbilder für dich?
Nee, ich hatte keine Vorbilder in dem Sinne. Meine Mutter zwar als Alleinerziehende, aber das ist nicht... Ich hatte immer die Vorstellung, dass ich Mutter würde, irgendwann mal. Weil wir haben ja alle diese Sicherheit angeblich, dass wir sind ja ewig jung, geht ja noch ewig. Und auch immer diese Vorstellung, also ich wollte nicht unbedingt alleinerziehend werden, nein. Sondern ich hatte schon die Vorstellung, auf Augenhöhe eine Partnerschaft zu führen und dann gemeinsam ein Kind großzuziehen. Das war schon mein Idealbild.
Ja.
Aber ich habe es schnell realisiert dann, das heißt schnell, ich habe dann irgendwann nach Jahren
Naja, im Vergleich zum ganzen Leben ist das dann ja auch relativ schnell.
Das,
die Zeit lief ja auch.
Nein, ich möchte unbedingt nichts unversucht lassen und ich möchte Mutter werden. Ich habe mich für ein Kind entschieden. Und in dem Moment habe ich das einfach ausgesprochen und gesagt, Schätzelein, ich habe das Gefühl, du stehst nicht wirklich hinter mir beziehungsweise hinter meinem Kinderwunsch. Was hältst du davon, wenn ich das alleine mache? Mit einem Samenspender.
Oh, das ist aber auch für den Partner. Das
ist
aber auch
ein Brett, Stein vorm Herzen. Der hat gesagt,
ehrlich?
Ja, das finde ich eine super Idee.
Wie cool.
Mach mal. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, so, ich war so hin und her gerissen zwischen Arsch und zwischen, hä? Warum habe ich das nicht schon viel früher gemacht? Ich wusste überhaupt nicht, was ich damit machen soll. Das Einzige, was ich wusste, in dem Moment, in dem ich es ausgesprochen hatte, hatte ich so eine Leichtigkeit und so eine Stärke in mir, dass ich wusste, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Weil von dem Moment an, in dem ich diese Entscheidung getroffen und ausgesprochen hatte, kam alles wie von selbst. Ich habe mich dann auch von meinem Partner getrennt, weil es einfach, ja, weil ich auf einmal auf einem anderen Punkt war. Ich war an einer anderen Stelle. Ich war nicht mehr auf drunter oder auf Augenhöhe. Irgendwie habe ich mich da weiterentwickelt in dem Moment auch. Ne?
War auch einverstanden damit?
Ja, irgendwie hat sich das automatisch so ergeben.
Okay.
Ja, und dann wurde alles einfach. Ich musste mich auch entscheiden. Verklage ich jetzt die Klinik in München? Was habe ich davon?
Hast du?
Ich habe ja gar kein. Nein, ich habe auch gar nicht die Zeit.
Choose your battles wisely.
Ja. Mhm. Weil was bringt mir das? Ich muss ja jetzt. Ich hatte ja keine Eizellen mehr auf Eis, also musste ich ja auch gucken, ob ich überhaupt noch Eizellen bekommen kann, die man befruchten lassen kann und so weiter. Und habe dann recherchiert, nachdem ich 2 Wochen Selbstmitleid hatte. Ich dachte, okay, jetzt gehe ich nochmal an, nochmal einen Versuch. Und habe eine Klinik gefunden in Griechenland und habe dann auch gesehen, da gibt es ganz andere Regelungen, auch für Single-Frauen. Ist viel einfacher und so weiter und so fort.
Okay.
Und
wie viel haben Sie denn rausbekommen?
4 Stück.
Oh, 4.
4. Und die
eigentlich
waren aber alle.
Eigentlich viel zu wenig, gell?
Eigentlich viel zu wenig, aber die haben wir dann sofort befruchtet. Die haben sich auch alle befruchten lassen. Also eine Ausbeute von 100%, wenn man überlegt, dass ich vorher 14 hatte und nur 2 haben überhaupt überlebt. Alle 4 haben das Auftauen überlebt, haben sich befruchten lassen. Dann haben wir einen Versuch gemacht und haben 2 eingesetzt. Die haben sich aber nicht eingenistet. Und dann haben die aber in der Klinik immer sehr, sehr auch sehr genau, also sehr individuell mich behandelt. Also nicht nach Schema F, immer die gleichen Hormone, sondern haben dann noch mal ein bisschen was umgestellt und haben gesagt, hin und her und nehmen Sie auch mal Folsäure, nehmen Sie mal das, machen Sie das, entspannen Sie sich, fliegen Sie nicht sofort zurück nach Deutschland, bleiben Sie mal hier in Athen, nicht sofort mit dem Flieger zurück und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch eine Eizelle gehabt, weil die 3. war nicht so mega und die 4. war das letzte goldene Ei.
Eine Eizelle. Ja. Und natürlich die Samenspende, die hattet ihr zu dem Zeitpunkt.
Ja, genau.
Die brauchtest du ja. Und da ist ja erstmal die Entscheidung, okay, woher kommt jetzt dieser Samen? Mache ich es anonym von irgendeiner Datenbank oder aber jemand, den ich kenne, der sich bereit erklärt? Und du hattest den Mann in der WG bei dir wohnen.
Ja, ich hatte.
War das Thomas oder wie hieß er?
Genau.
Thomas?
Genau.
War Thomas.
Und ich habe halt verschiedene. Es gibt ja 2 Wege, die ich auch in meinem Buch beschreibe. Ne? Das Thema Samenbank ist auch eins meiner Lieblingskapitel. Und da ist halt die Entscheidung, genau. Es hat alles seine Pro und Contra. Ich habe damals auch wirklich eine Liste gemacht, Pro und Contra. Also entweder es ist ein Samenspender, den du kennst aus deinem Umfeld.
Ja.
Das ist dann der klassische beste Freund, wie in jedem Hollywood-Streifen. Bei mir war es auch das Angebot aus dem Umfeld. Also es wäre eine Schande, wenn du nicht Mutter würdest. Hier, ich bin dein Samenspender. Da habe ich gedacht, um Gottes Willen, ja. Was ist denn jetzt los? Hat seine Vorteile. Ja, man kennt den Charakter. Man weiß, um wen es sich handelt. Man hat ein Gesicht und einen Menschen vor Augen.
Ja.
Ja, man kann dann sagen, ah, die Augen hast du vom Papa.
Na klar, falls einem was passiert, ist auch immer noch wieder jemand da. Kind wird also nicht gleich zur Vollweise.
Ja, aber darüber muss man sich auch Gedanken machen. Das ist das Schöne an einer selbstbestimmten Mutterschaft, wenn man sich also selbstbestimmt dafür entscheidet, Single Mom zu werden, dass man diese ganzen Eventualitäten ja schon mal in Betracht zieht.
Ja.
Man macht eine Vorsorgevollmacht, man macht eine Patientenverfügung, man macht ein Testament, man setzt sich mit diesen ganzen Dingen auseinander. Und die wenigsten Menschen, die Eltern werden, setzen sich vorher damit auseinander.
Ja.
Wenn man aber bewusst diese Entscheidung trifft, geht man damit sehr verantwortungsvoll um, weil man sich dieses ganze Fundament schafft. Und das gibt einem auch sehr, sehr viel Sicherheit. Ne? Und man überlegt sich genau, wer ist denn mein Village? Wer sind denn die Leute, die mit mir dieses Kind großziehen werden? Und es ist da gar nicht so wichtig, ist das jetzt ein Vater, eine Mutter, sondern es ist die Bezugsperson. Und die muss da sein. Und das Umfeld muss stabil sein.
Ja.
Und das ist das Wichtigste. Und ein Erzeuger ist auch nicht automatisch der Vater. Das heißt, wenn du selbstbestimmt Mama wirst, heißt das nicht, dass du alleinerziehend bleibst. Du kannst durchaus jemanden kennenlernen und der wird dann der soziale Vater des Kindes. Ne?
Ja.
Anders als bei mir ist es, ich bin alleinerziehend, aber ich bin es bewusst geworden. Ganz schlimm ist es für die meisten Alleinerziehenden, die es aus einer Trennung heraus werden oder aus einer Notsituation heraus. Und da ist es ja viel schlimmer, weil da ist dann auch oft die emotionale Belastung da und so weiter. Das heißt, ja, dieser Schritt ist gar nicht so beängstigend, wenn man ihn sich mal genauer anschaut.
Ja, ja? Du hast dich aber gegen Thomas entschieden dann.
Ja, ich habe das nie öffentlich gesagt, für welchen Weg ich mich entschieden habe.
Ah, da war ich mir nämlich nicht so ganz sicher, denn Sören war ja ein sehr großes Thema. Und immer wieder hört man ja, die dänischen Datenbanken, wollte ich sagen, Samenbanken, sind ja sehr, sehr beliebt, weil es auch andere rechtliche Grundlagen gibt dort.
Ja, die sind einfach sehr, sehr...
Die sind professionell oder die sind da sehr spezialisiert drauf.
Also der Sören kam von der größten Datenbank.
Der heißt nicht Sören, das ist ja nur ein vorgegebener Name.
Ja,
ne?
Geben sich Synonyme, ja.
Okay, aber er hieß wirklich Sören in deinem Fall?
Ja.
Oder hast du ihn dir ausgedacht, den Namen? Okay, also kriegst du von einem Sören, kein Mensch weiß natürlich, wer dahinter steckt. Und man weiß unglaublich viel über diese Person.
Und das ist eben das, was ich mir gedacht habe, das ist halt ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Du erfährst halt komplett die gesamte, also die bekommen so ein krasses Screening verabreicht, dass nur 10% überhaupt von allen Bewerbern von so einer Samenbank zugelassen werden. Also nur 10% dürfen überhaupt Samen spenden.
Irre, das ist ja fast nichts.
Ich wusste bis in die dritte Generation, also egal welche Krankheiten, genetische Krankheiten, Defekte, irgendwas, die werden alle nicht zugelassen. Dann von denen, die auf dieser Samenbank sind, zu finden sind, erfährst du alles. Ein psychologisches Gutachten von verschiedenen Therapeuten. Du hast eine Sprechprobe, eine handschriftliche Probe, warum die das machen. Die bekommen auch nur eine Aufwandsentschädigung von ein paar Euro. Die können damit auch nicht dieses Klischee, ich verdiene mir damit meinen Lebensunterhalt, bedienen. Und viele von den Männern sind selber schon Väter und wollen wirklich anderen Menschen die Möglichkeit geben dazu.
Ja.
Und meistens sind es Paare, die eine Samenspende in Anspruch nehmen, weil ganz oft eben auch der Partner, der männliche Partner, zeugungsunfähig ist. Ne? Das ist auch so ein Klischee, was man da auf einmal zerstört im Endeffekt, wenn man dann auf so einer Samenbank sich mal umschaut. Das ist alles gar nicht so wie im Film.
Aber auch das ist so eine Kritik von manchen, dass man sich so sein Kind so aussuchen kann, wie es denn so werden soll.
Ja. So. Der Unterschied ist nur, du kannst einfach ausschließen, dass es einen genetischen Defekt bekommt oder dass es Krankheiten hat oder sowas. Ne? Ja. Und natürlich kannst du dir auch Bilder anschauen vom Samenspender. Ich habe das zum Beispiel gar nicht gemacht.
Aber es gibt dieses eine Kinderbild, das auch in deinem Buch ist.
Ja.
Das ist ein Kinderbild von Sören.
Ja, es gibt ein Kinderbild,
okay, da hätte ich jetzt gedacht, okay, wenn eine KI dieses Bild analysiert, dann findet es auch den echten Vater irgendwann raus.
Ach,
die Stimmprobe zusammen mit dem Kinderbild.
Ja, stimmt.
Aber
siehst du, so investigativ war ich da gar nicht unterwegs.
Nein,
ne?
Aber es ist wirklich erstaunlich. Es ist ja wirklich alles, vom beruflichen Laufgang bis zu den charakterlichen Eigenschaften.
Ja, alles. Also ich weiß, was dessen Großeltern zum Frühstück gegessen haben. Ne?
Und das über auch teilweise mehrere Generationen auch noch zurück oder so. Das ist schon wirklich erstaunlich.
Schon
wie viele Stunden Schlaf bekommen Sie durchschnittlich pro Nacht?
Ja.
7 Stunden, Sören. Ernähren Sie sich gesund?
Ja.
Du weißt alles, was er geantwortet hat, oder weißt du noch auswendig?
Ja, ja.
Ich versuche es. Raucher hättest du gleich weggenommen, oder?
Ja.
Das ist schon wirklich erstaunlich. So, dann hast du also diesen Samen von Sören bestellt.
Mhm. Also wenn man sich dafür entscheidet, jetzt nicht aus dem Freundeskreis.
Dann wird das per Post geliefert.
Das kommt direkt an die Klinik.
Ah, es kommt direkt an die Klinik.
Das wird von der Samenbank direkt zur Klinik geliefert und... Genau, also du hast damit gar nichts zu tun. Du musst ja jetzt nicht irgendwo mit rumreisen.
Ja.
Genau, und dann wird das. Und wenn man halt mit eingefrorenen Eizellen arbeitet, ist es ja automatisch eine künstliche Befruchtung. Weil die Eizellen sind ja nicht, die müssen ja erst befruchtet werden und dann werden die wieder eingesetzt. Ne?
Ja.
Das heißt, der einzige Unterschied zu einem Paar ist, dass dein Samen eben zu einem Paar, wo beide zeugungsfähig sind, dass der Samen eben nicht vom Partner kommt, sondern von einer Samenspende.
Ja. Und Gefrierbrand auf Dänisch heißt übrigens Fryseskade.
Oh, das ist toll. Siehst du, habe ich wieder was dazugelernt.
Du fragst auf Seite 88. Wie heißt eigentlich Gefrierbrand auf Dänisch?
Ja, stimmt. Ach Gott, ja, ja, stimmt.
Fryseskade.
Siehst, das wusste ich gar nicht mehr.
Fryse ist frieren.
Du sprichst das sehr gut aus.
Ich tue nur so. Fryse heißt frieren und Skade heißt Schaden. Also der Gefrierschaden.
Schön, ne?
Warum war das Thema? Passiert das oft?
Nein, aber das ist ja, ich habe das Buch ja sehr ironisch geschrieben. Ne? Und es war halt auch ein bisschen diese Leichtigkeit reinzubringen, weil das Thema ist ja eigentlich ein wunderschönes. Es ist ein wunderschönes. Wir haben hier die Möglichkeiten, wirklich Selbstbestimmung zu leben. Und wir haben den medizinischen Fortschritt, der uns das ermöglicht. Und was gibt es denn Schöneres, als sich aus vollem Herzen und aus voller Überzeugung heraus für ein Kind zu entscheiden? Nicht, weil es irgendwie ein Unfall war oder nicht gewollt, sondern weil du es möchtest, weil du einem Kind Leben schenken möchtest. Das ist doch das Schönste, was es gibt. Und wenn man das ein bisschen auch mit mehr Selbstironie betrachtet, das Ganze, finde ich, kommt da so eine Leichtigkeit rein und nimmt auch vielen Menschen Angst, denke ich.
Einige sagen natürlich, die Natur wird ja ausgetrickst.
Ja, aber dann dürfte man auch gar keine künstliche Befruchtung generell machen, weil die ist ja immer kein Problem oder findet kein ist nicht anstößlich, solange es um Paare geht.
Ja.
Es ist ja immer nur dann ein Problem, wenn eine Frau selber entscheidet, dass sie es ohne einen Partner machen möchte.
Ja.
Dann wird es auf einmal ein Problem. Und da denke ich eben, also wenn das, dann dürfen wir auch keine Brillen tragen, dann dürfen wir überhaupt keinen medizinischen Fortschritt zulassen.
Ja.
Weil das ist dann halt Messen mit zweierlei Maß.
Man spricht ja immer von diesem Selbsttabu und alleine ein Tabu, überhaupt Eizellen einfrieren zu lassen. Ist das jetzt wirklich in dieser Gesellschaft so eingenistet oder ist das eigentlich nur in unseren Köpfen? Also gibt es da wirklich noch ein Tabu? Bist du auf kritische Stimmen in deinem Umfeld gestoßen, die sich einfach kritisch geäußert haben und kein Verständnis für dein Anliegen hatten? Ist das noch ein Tabu?
Ich denke schon, es ist insofern ein Tabu, als dass es einfach noch zu unbekannt ist. Weil wir haben halt das Problem in Deutschland mit den Begrifflichkeiten. Es heißt überall in der Welt Egg Freezing, dann weiß jeder, es geht um Eizellen.
Ja, Social Freezing
alle,
ist ganz blöd.
Ja,
was heißt denn das Social Freezing?
Ich habe hier Umfragen gemacht in der Düsseldorfer Altstadt. Da habe ich gefragt, was ist Social Freezing? 99% habe ich ein paar Auswahlmöglichkeiten gegeben, sagten, das sei Instagram-Abstinenz.
Ja,
ja?
Das liegt
Social
auch fast
Freezing.
Auf der Hand,
ah,
muss man sagen.
Ich nutze keine Social Media. Okay, das ist Social Freezing. Damit fängt es ja schon an. Das heißt, die meisten Leute wissen gar nicht, worum es geht. Und das Unbekannte macht immer erst Angst. Und deshalb gehe ich immer mit jedem Vorwurf oder mit jeder Ablehnung sehr liebevoll um, weil ich denke mir, ich bin immer dankbar dafür, weil dann gibt es mir die Möglichkeit auch zu sagen, hey, das ist das und das. Ach, das ist ja eigentlich voll cool. Ja, weil es gibt ganz viele Mädels mit Endometriose oder die vielleicht gar keine Eizellreserve mehr haben und die müssen vielleicht ihre Eizellen einfrieren. Vielleicht will die mit 20 noch gar keine Kinder. Das ist noch ganz weit weg, aber vielleicht will sie es mit 35. Und dann ist sie dankbar, wenn sie Eizellen auf Lager hat, weil dann möchte sie vielleicht Mutter werden und kann es nicht.
Das Wort Social Freezing kommt rein aus dem Deutschen, oder? Also genau wie wir Handy. Ist ja auch kein englisches Wort im Englischen. Oder wie Public Viewing haben wir uns ja im Deutschen auch ausgedacht.
Das ist ja eigentlich,
in Wirklichkeit ist es im Englischen ein öffentliches Begräbnis.
Ja.
Public Viewing. Und so ist auch Social Freezing.
Ja.
Das hat irgendein Deutscher mal erfunden.
Ja, weil es sollte abgrenzen vom Medical Freezing. Also das Social Freezing ist entstanden aus dem Medical Freezing, dass man vor einer Krebsbehandlung, von einer Chemotherapie zum Beispiel, die Eizellen entnimmt und einfriert, damit diese Frau auch nach der Krebsbehandlung noch Eizellen hat und noch Mutter werden kann. Und dann hat man 2010 angefangen, das zu öffnen, dass man es auch für den sozialen Umgang sozusagen, für den sozialen Zweck benutzen kann. Also das Social soll ausdrücken, dass es nicht für medizinische Zwecke, sondern für Lifestyle oder was es sein soll, Zwecke genutzt wird. Und das ist halt sehr irreführend. Und damit fängt es ja schon an.
Ja.
Und ich habe in meinem Umfeld tatsächlich nur Zuspruch erhalten. Und ganz viel von Frauen, die gesagt haben, boah, hätte ich das mal früher gewusst. Hätte ich das früher gewusst. Denn ganz oft auch bei Frauen, die ich begleite in ihre Sichtbarkeit mit meiner Glow & Speak Academy, dass die sich trauen, auf die Bühne zu gehen oder um eine Gehaltserhöhung zu fragen oder so weiter, dann kommt auf einmal raus, ja, die haben auch einen unerfüllten Kinderwunsch oder die würden sich auch gerne in ihrer Beziehung dafür einsetzen, dass sie ein Kind bekommen und so weiter und so fort, aber trauen sich nicht. Und dann sind sie nach so und so vielen Jahren Beziehung dort getrennt und dann können sie keine Kinder mehr bekommen.
Ja.
Und da höre ich so oft, hätte ich das mal früher gewusst.
Was hat dir am meisten Unsicherheit bereitet in diesem ganzen Prozess? Also welcher Aspekt?
Also dass ich allein war, dass ich überhaupt nichts darüber wusste, dass ich mich erstmal selber mir das ganze Wissen ranschaffen musste, aber du den Wald vor lauter Bäumen ja nicht siehst. Du bist ja in einer Ausnahmesituation. Du hast Zeitdruck, weil du weißt nicht mehr, wie lange es überhaupt noch klappen kann. Du hast eine finanzielle Hürde zu nehmen, weil du einfach so spät dran bist, dass es jetzt einfach immer viel Geld kostet, weil du so viele Entnahmen brauchst, bis du überhaupt irgendwie da an dein Ziel kommst. Dann musst du jede Entscheidung mit dir selber ausmachen. Und da weißt du ja gar nicht, wo. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ja.
Und da erstmal so eine Struktur reinzubringen und ja, auch mal eine Schulter zu haben, an die du dich anlehnen kannst, einen Sparringpartner. Ja, und das hat mir gefehlt. Und deshalb habe ich dann auch gesagt, ich möchte diese Freundin sein, mit der du sprichst und die dir Tipps gibt und die dir sagen kann, das und das und das, ach, das kannst du lassen, brauchst nicht, bringt nichts, ist Zeitverschwendung. Konzentrier dich da und da drauf. Und das hätte ich mir gewünscht. Und das war das Schlimmste daran. Und auch diese Selbstzweifel. Habe ich zu lange gewartet? Habe ich zu lange meine Karriere verfolgt? War das egoistisch?
Die Karriere war vorne, ne? Also die war ja ganz wichtig.
Das war mein Lebensmittelpunkt. Ja. Das war mein Lebensinhalt. Und ich habe das geliebt. Und ich habe mir gedacht, ich möchte das nicht aufgeben, wenn ich möchte auch Mutter werden, aber ich möchte nicht, dass das andere dann alles weg ist.
Mit wie viel bist du Mutter geworden jetzt? Mit 40?
42
war das.
Ja.
Und du hast ja recherchiert auch und dann hast du natürlich auch über ethische, moralische Fragen natürlich gelesen. Du zitierst die Ärztekammer Westfalen-Lippe, die dann schreiben, wer Frauen ohne Partner künstlich befruchtet, produziere willentlich und wissentlich Halbwaisen. Ja. Als du den Satz gelesen hast, was hast du gedacht?
Ja, da ist mir erstmal die Kinnlade runtergefallen. Ich habe gedacht, oh mein Gott, wir sind im Mittelalter. Ja, wir denken immer, wir seien so fortschrittlich. Ja, und dann schauen wir uns Griechenland an oder Spanien. Da ist das ganz normal, da wird darüber gesprochen und da wird das als Chance gesehen. Und hier hört man von der Ärztekammer Westfalen-Lippe solche Aussagen. Das ist unglaublich. Und dann habe ich mir erstmal gedacht, nach der ersten Schockstarre habe ich dann mal ein bisschen recherchiert und dann eben gesehen, dass eben es unglaublich viele Studien darüber gibt, wie wichtig eben eine Stabilität ist und ein soziales Umfeld und dass Frauen, die sich bewusst dafür entscheiden, Mutter zu werden ohne Partner im ersten Schritt, also später sind die dann auch ganz oft in der Partnerschaft, aber die sich erstmal als Single Mom by choice für diesen Weg entscheiden, dass die Kinder haben, die in einem sehr stabilen Umfeld aufwachsen und meistens immer sehr bewusst mit den Eventualitäten und den Gefahren, die es auch geben kann, auseinandersetzen. Das war das, was ich eben zu dir meinte, ne, mit dem Testament und sowas. Also das muss man auch alles vorher genau erklären. Man braucht auch eine Garantieperson. Was ist, wenn mir was passiert? Wer kümmert sich dann nach meinem Ableben um mein Kind? Das ist alles gesetzlich geregelt. Also wird keiner bewusst als Halbwaise auf diese Welt gebracht.
Wie kann es geregelt sein zum Beispiel? Also nehmen wir mal, es ist eine anonyme Samenspende.
Es sind immer anonyme Samenspenden. In Deutschland
lautet,
sind nur anonyme Samenspenden erlaubt.
Wie lautet es bei dir, also die Regelung jetzt?
Ja, also
wenn dir etwas passieren sollte,
dann gibt es eine Person, die vor einem Notar beglaubigt, genau, dass sie diese Person mein Kind übernimmt. Das ist, was sonst Pateneltern auch machen würden, ne?
Genau.
Ja.
Als es erfolgreich befruchtet wurde, dann die Eizelle?
Hey,
als du
also
davon
erstmal,
erfahren hast,
ja, also,
wo warst du?
Oh, also,
in dem Augenblick.
Oh, das war alles so krass.
Wie lange dauert es, bis man das weiß?
Oh, 10 Tage ungefähr muss man
sagen. 10 Tage, okay.
Ja?
Okay. Erstmal diese 10 Tage, wie ging es dir da?
Oh, ist ganz schrecklich, ganz schrecklich, ganz schrecklich. Also ich war, von den 10 Tagen war ich 5 in Athen bei meinen Freunden und da habe ich dann schon am Tag des Transfers, also wenn die Eizelle in deine Gebärmutter eingesetzt wird. Ich habe das auch gesehen auf dem Monitor. Das war auch ein Unterschied zu München. Ich habe alles gesehen live und da sah ich diesen mini, mini, mini Punkt auf dem Ultraschall und dann sagte der griechische Arzt, Inshallah, das wird was. Und allen flogen die Kinnladen runter und also what? Und er so, ich habe ein gutes Gefühl und der ist total reserviert und der macht einem auch nie Hoffnung, einfach so. Ja? Ja. Also, dass dieser Arzt wirklich so einen Gefühlsausbruch hat, das war wirklich schon einzigartig.
Und du hattest eine örtliche Betäubung oder?
Nee, gar nicht.
Ganz ohne. Das wird einfach nur eingeführt und fertig.
Das geht ganz schnell.
Ja.
Und dann ist die Eizelle da und dann sagte er so, ja, das wird, ich habe ein gutes Gefühl, die sitzt super da an der Gebärmutterwand, das wird super.
Und das konnte der wirklich sehen? Also ich meine, kann man wirklich sehen, ob die da jetzt sehr gut sitzt?
Ja, man sieht auf dem Ultraschall wirklich diesen kleinen Minipunkt. Also man sieht auch wirklich, wie er mit dieser Kanüle diese Eizelle da an die Gebärmutter legt. Und da muss die Gebärmutter natürlich schön flauschig sein, damit sich einnistet. Ne? Das habe ich ja alles versucht in meiner Zeit, also in diesen Tagen. Ne? Ich habe ja dann auch wirklich die Gebärmutter beatmet, versucht da mit Yoga und allem drum und dran. Und das ist für mich, ich bin ja auch sehr kopfgesteuert, schwierig, da eine Verbindung zu finden zwischen Kopf und Gebärmutter. Und es war auch alles sehr lustig teilweise. Ich hatte aber dann am selben Tag noch, deshalb ich hole ein bisschen aus, weil ich hatte am selben Tag bei meinen Freunden in deren Homeoffice mit Blick übers Meer, werde ich nie vergessen, wunderschöner Sonnentag. Ich hatte gerade den Transfer gemacht, da hatte ich schon einen Call mit einem Startup aus Berlin, mit einer Ärztin, mit der ich gesprochen habe darüber, was passiert, wenn das nicht geklappt hat. Ich hatte, war ja meine letzte Eizelle, dann habe ich mit ihr gesprochen, weil die haben ein Startup gegründet, wo man nochmal andere Gründe sozusagen finden kann oder ausschließen kann, an denen es noch liegen kann, dass sich so eine Eizelle nicht einnistet. Ja, das kann auch irgendein Mangel sein an irgendwas, an irgendeinem, weiß ich nicht, Mineral oder was. Und habe ich wirklich mit der darüber gesprochen, wie würde das denn funktionieren und so. Ja, aber Frau Winkhaus, waren Sie nicht gerade beim Transfer? Ja. Ja, dann sind Sie ja faktisch schwanger. Und das hat mit mir was gemacht. Dieser eine Satz hat auf einmal ein Bild erzeugt. Stimmt. Ich muss gar nicht erst warten, bis ich in 10 Tagen das Ergebnis sehe. Rein faktisch habe ich gerade eine befruchtete Eizelle in meiner Gebärmutter. Das heißt, ich bin schwanger.
Und die gilt auch schon als befruchtet?
Ja,
dann.
Die ist befruchtet. Das ist schon ein kleiner Embryo. Die hat sich schon zellgeteilt.
Und dann warst du
Und das war in meinem Kopf, hatte ich dann schon dieses Gefühl, ich bin schwanger. Das hat was mit mir ausgelöst. Ich hatte auf einmal so ein Grundvertrauen. Das hört sich so shishi an, ne? Aber es hat wirklich funktioniert. Deshalb, was wir uns sagen, wovon wir überzeugt sind, das macht so viel mit uns körperlich. Also unser Geist beeinflusst unseren Körper, unsere
Wissen wir ja, man kann es noch nicht so gut nachweisen.
Ja.
Aber wir wissen es ja.
Ich habe es wirklich gespürt. In dem Moment hat sich was verändert. Nur weil sie das gesagt hat. Und eigentlich müsste ich ihr eine E-Mail schreiben und ihr sagen, dass sie das in mir ausgelöst hat. Und dann hatte ich also 5 Tage noch in Griechenland, weil mein Arzt mir gesagt hatte, fliegen Sie nicht sofort zurück. Es gibt keine Studien, es gibt keine Beweise, aber viele sagen, diese Kurzstreckenflüge ist nicht gut.
Stress für den Körper, klar.
Stress für den Körper.
Druck,
wenn
ein
Sie
Druck
können,
oben in der Luft.
Bleiben Sie da. Und dadurch, dass ich ja auch viel als Autorin und Formatentwicklerin von zu Hause und von abroad arbeiten kann, habe ich dann von dort aus gearbeitet und habe 5 Tage da verbracht. Das war also sehr gut. Dann hatte ich noch 5 Tage in Deutschland, ne, in Düsseldorf, bis zu diesem 10. Tag. Und dann am 10. Tag, Hochsommer, 10. Tag, sitze ich zu Hause, meine beste Freundin war da und die sagt, so, jetzt mach mal hier diesen Schwangerschaftstest, komm. Und ich so, boah, nee, ne? Ja, komm, mach. Und ich so, boah, okay. Ich also diesen Schwangerschaftstest, hab den ins Klo gelegt, da so auf die Toilette, da in so einem Becher, so. Und dann sagt, die heißt auch Sarah, sagt sie so, Sarah, jetzt komm, jetzt guck mal. Ich so, nee, ich trau mich nicht. Ich hatte so eine Angst davor, dass der negativ ist. Ich habe mich nicht getraut. Und in diesen paar Metern bis zur Toilette ist mein ganzes Leben an mir vorbeigerauscht. Wirklich alles, meine ganzen Entscheidungen, ich war zu wählerisch. Ich hätte einfach von Anfang an sagen sollen, scheiß auf die Karriere. Ich werde jetzt Mutter, dann gibt es halt keine Karriere und Kind kann man nicht vereinen. Ich habe alles in Frage gestellt. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Diese 5 Meter waren der Horror.
Also du hast nachgeguckt.
Und dann habe ich nachgeguckt.
Nicht Sarah,
nein,
du hast nachgeguckt.
Und dann habe ich erst nicht gewusst, was heißt das denn jetzt, diese 2 Striche. Ich war so verwirrt.
Ja, du warst noch von Corona einfach, verstehst du? Einfach komplett anders gepolt. Ja. Oh, habe ich jetzt Corona oder bin ich schwanger?
Ja. Ich wusste überhaupt nicht mehr. In dem Moment gucke ich auf diesen Schwangerschaft, der sehe 2 Striche und denke mir, ist das jetzt gut oder nicht? Ist das jetzt positiv? Was heißt das denn jetzt? Und dann bin ich zurückgerannt und meine Freundin hat schon 2 Kinder. Und ich so, okay, was ist das jetzt? Ja, positiv. Nein, positiv? Gibt es falsch positiv? Nein, es gibt nur falsch negativ.
Okay.
Ich so, bist du sicher? Ja, ich bin sicher. Und in dem Moment habe ich so geweint aus Glück.
Ja.
Und das werde ich nie vergessen. Mir ist so eine Last von meinen Schultern gefallen. Ich habe geweint wie ein Schlosshund. Ich habe noch nie so ein Glück empfunden. Ja. Oh, wie in dem Moment, wirklich.
Wie oft hast du den Schwangerschaftstest wiederholt in den nächsten 14 Tagen?
Also ich bin danach sofort zu meinem Frauenarzt.
Okay.
Aber bis ich bei meinem Frauenarzt war am nächsten Tag, habe ich noch 6 Schwangerschaftstests gemacht.
Ja, du, sicher ist sicher.
Sie alle abgefilmt.
Dann warst du schwanger und ihr hattet es tatsächlich geschafft. Nun pflegen ja die Italiener, und deine italienische Familie hat sich natürlich auch besonders gefreut, pflegen ja sehr so ihren Aberglauben. Welche Aberglauben haben dich so begleitet während des Schwangerschaftsprozesses?
Oh, ja, also alles Mögliche. Was habe ich alles nicht gemacht? Also auf jeden Fall, ich habe so viel Aberglauben, dass mir jetzt gar nicht mehr einfällt. Das sind ja ganz viele Sachen.
Ja.
Aber ich habe mich ja davon dann relativ schnell getrennt auch. Mhm. Weil ich dann irgendwann gemerkt habe, also ich habe erstmal nichts gekauft. Ich habe nicht darüber geredet, über meine Schwangerschaft. Mhm. Ich habe niemandem davon erzählt.
Okay, das ist ja auch psychologisch
sowieso
gut.
Sowieso erstmal die ersten 3 Monate gar nichts. Dann habe ich auch, ich habe keine Kindersachen gekauft. Ich habe kein Kinderzimmer vorbereitet, nichts dergleichen. Weil ich mir gedacht habe, nee, kann ja immer noch alles schief gehen.
Klar.
Und das war wirklich alles dieser Aberglaube. Ne? Natürlich auch diese Sachen nicht unter einer Leiter durchgehen. Ne? Ja, also wenn du nicht über der Straße bist, bis die Ampel auf Rot geschaltet hat, dann gibt's Unglück. Schwarze Katze, um Gottes Willen. Ja, also diese ganzen Sachen sowieso Horror. Bis meine Freundin gesagt hat, Theresia, die hat dann gesagt, Sarah, weißt du was, ist doch Bullshit. Du musst doch genau das Gegenteil. Du manifestierst doch in dem Moment, in dem du schon was fürs Kind kaufst, schon wie schön das sein wird. Denk doch daran, wie toll das sein wird, wenn dieses Kind gesund auf die Welt kommt.
Mhm.
Ja, weil ich hatte in den ersten Schwangerschaftswochen hatte ich Corona.
Und da wurde es erstmal panisch.
Da habe ich angefangen zu googeln, was alles passieren kann. Ja, natürlich. Ich konnte auch nicht zum Arzt gehen, ob alles in Ordnung ist. Ich konnte keinen Ultraschall machen 2 Wochen lang. Ich wusste nicht, ja. Dann habe ich geswitcht und habe gesagt, sorry, nonna, nonno, babbo. Habe gesagt, nee. Aberglaube wird beiseite gelegt. Es wird jetzt nur noch positiv gedacht und an das Positive geglaubt.
Und es hat geholfen.
Es hat geholfen. Ich weiß nicht, was von diesem Ganzen.
Nein, aber alles
ich glaube, alles zusammen hat gewirkt.
Und dann kommt ja noch zum Schluss der Geburtstermin, den man dann auch, also bei dir kam nur ein Kaiserschnitt in Frage, genau. Aufgrund auch deines Alters.
Ja.
Und dann kann man sich ein bisschen auch so einen Termin aussuchen, so in einem gewissen Rahmen.
Mhm.
Du hast dich entschieden für den 14.
Februar.
14. Februar.
Ja.
Witzigerweise Valentinstag.
Ja. Und sie heißt auch Clara Valentina. Ich heiße ja auch Sarah
Valentina. Ja. Dann kann es ja nur der Valentinatag. Ja. Könnte es gewesen sein.
Natürlich, ja. Ich habe dann auch so ein paar Freundinnen, die sich mit Numerologie auskennen. Die haben dann auch gesagt, nee, nicht die 17 und nicht die 19, glaube ich. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann ich so, ja, okay, dann darf es die 14 sein. Ja, darf es sein, okay. Und dann haben wir uns den Tag ausgesucht, genau. Ja.
Herrlich. Also ein toller Ausgang auf jeden Fall. Bei dir hat sich alles gelohnt. Zum Schluss noch mit dir eine kleine Autorvervollständigung. Du bist ja jetzt Autorin, du bist jetzt Autor. Deswegen vervollständige folgende Sätze. Das Tattoo, das ich mir nie habe stechen lassen, zeigt.
Oh je, boah, ist das gemein. Das Tattoo, das ich nie habe stechen lassen,
zeigt
ein Kite, weißt du?
Ein Drachen oder was?
Ja.
Einen fliegenden Drachen.
Genau, so einen fliegenden Drachen mit unten so einem Kiter drauf. Ja.
Ach, mit einem Kiter?
Ja, also
so.
ich habe Kitesurfen gemacht.
Du meinst Kitesurfen?
Ja.
Ah, so ein Kite.
Ja,
so ein Kite. Okay. Hast du eigentlich ein Formel-1-Auto?
Nein.
Als Tattoo? Weil dir hätte ich es zugetraut, ehrlich gesagt.
Ja, ne?
Ja.
Ja, ne?
Ja, aber das hast du nicht. Du hast aber am Unterarm, so ab und zu habe ich an deinem Unterarm Schmetterling gesehen. Oder ist das
ja, den
ist
hat
das
meine Tochter mir gemacht.
Wollte gerade sagen, das ist nur so ein zum
die
Aufkleben.
Die steht total
ne?
auf diese Tattoos und sie hat den Schmetterling, Christian, das ist so, die ist ja so klein, ne? Und die hat diesen Schmetterling, der ist so riesig, die sieht aus wie so ein Knastbruder, ehrlich gesagt, ja. Die hat sich den auch gemacht.
Ach.
Und mir auch, ich habe den ganz kleinen bekommen und sie hat auf ihrem kleinen Ärmchen einen riesigen Schmetterling, mit dem sie heute in die Kita ging und total stolz diesen Schmetterling zeigt. So, yeah.
Ach Gott, ist das lustig. Und du hast aber irgendwo, Schrift, was steht da?
Genau, also erstmal habe ich da ein Herz
auf dem
und das ist auch wieder so ein bisschen Aberglaube. Das Herz war erst nicht geschlossen, es war einfach nur so eine Silhouette von so einem Herzen und sah ganz stylisch aus. Und da hat mir jemand gesagt, in Italien, ein Freund von mir, du musst das schließen, sonst geht die ganze Liebe verloren. Ich so, okay, also ich war ich irgendwie beim Friseur, habe mir gedacht, okay, wenn ich hier warte, bis die Farbe wirkt, ja, dann kann ich ja auch mir ein Tattoo stechen lassen. Habe ich den Friseur gefragt, ja, gibt es hier ein Tattoo-Studio? Ja, nebenan. Cool. Ich dahin, habe gesagt, hey, kannst du mir das irgendwie zumachen, das Herz? Der so, ich mit Folie im Haar. Der so, ja, okay, mache ich dir so. So. Und dann das andere, Selfmade Mama, habe ich mir gemacht. Da war ich auf einer Vernissage. Und habe mir an dem Morgen aufgeschrieben, ich mache jeden Morgen meine Dankbarkeit, dass ich mir aufschreibe, wofür bin ich dankbar. Einfach, damit ich in diese andere Schwingung komme. Damit ich die positiven Dinge in meinem Leben sehe und nicht die negativen. Und habe ich mir aufgeschrieben, so ein Tattoo wäre eigentlich ganz cool. Habe ich einfach so aufgeschrieben. Weiß nicht warum. Abends bin ich bei einer Vernissage und dann sagt er zu mir, schön, dass du da bist, Sada, ich freue mich so, dass du da bist. Übrigens, oben ist eine Tattoo-Künstlerin, kannst dir Tattoo stechen. Hä? Ich meine, wie kommt der dazu, bei einer Ausstellungseröffnung eine Tattoo-Künstlerin? Ja, das ist ein Zeichen.
Das macht man heutzutage so.
Ich wusste das nicht, ne? Ja. Und dann hat die zu mir gesagt, was willst du denn stechen lassen? Ich so, habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht. Weißt du was? Selfmade Mama. Ja, und dann ist dieser Schriftzug entstanden.
Zu dem Zeitpunkt warst du schon Mutter?
Ja.
Ah, da warst du schon, okay. Das ist schön. Okay, der Geruch, der mich sofort in meine Kindheit zurückkatapultiert.
Ach, Pinien.
Pinien?
Ja.
Oh Gott, wie riechen Pinien? Ah ja, gut, naja, Pinien. Mhm. Ja, wir in Deutschland haben ja nicht so viele Pinien, ne?
Ja.
Haben wir Pinien überhaupt irgendwo?
Weiß ich gar nicht.
Gibt es welche in München unten? Da hast du ja auch gewohnt eine Zeit lang.
Du hast recht, ne? Wir haben ja gar keine Pinien, ne? Okay, also Alternative wäre Toast mit Nutella. Also wenn der getoastet ist, ne? Das Brot.
Ja.
Und dann kommt die Nutella dran. Das Toastbrot hat so einen gewissen Geruch.
Mit oder ohne Butter?
Mit Butter.
Aber das Blöde ist nur das, ja, weißt du, was das Problem ist? Dass die Butter so schnell zerläuft und dann wird's eklig. Eigentlich muss die Butter draufbleiben. Das heißt, der Toast muss schon ein bisschen abkühlen. Ja. Aber er darf nicht zu sehr abkühlen, weil er dann zu kalt ist.
Ja, du hast
recht. Das ist schwierig.
Und meine Nonna hat mir jeden Morgen, hat die mir einen riesen Blech von Schiacciata gemacht, das ist dieses Focaccia-Brot. Hat das getoastet auf beiden Seiten, hat das in der Mitte halbiert, hat mir da gesalzene Butter drauf gemacht und hatte genau diesen Grad erreicht. Mhm. Die war nicht zu heiß, nicht zu kalt, das Brot. Die Butter war noch so semi nicht geschmolzen, so halb geschmolzen. Und super. Dann Nutella doppio gusto. Wir hatten damals noch diesen Nutella mit zwei Mandel und Haselnuss, also weiß-schwarz. Mhm. Und die da drauf. Bis mein Opa wach geworden ist, hatte ich schon das ganze Blech gegessen. Er hatte mich immer gefragt, der Apotheker hat mich immer gefragt, Sarah, was hast du gegessen? Ich so, ah, nur so ein kleines Stückchen Brot. Meine Oma nur so, genau.
Aber brava, la nonna.
Ja.
Brava. Typisch italienisch an mir ist?
Dass ich immer gestikuliere anscheinend. Ich merke es aber nicht. Also ich gestikuliere wohl sehr viel.
Und typisch deutsch an mir ist?
Ich liebe Feedback und ich liebe diese Feedback-Kultur. Ich liebe es, wenn jemand konstruktive Kritik äußert. Liebe ich. Die Italiener mögen das gar nicht. Bei den Italienern ist immer jemand anderes schuld. Ja, und ich liebe das. Dieses typisch Deutsche ist wirklich Feedback auszuhalten, diese Direktheit auch zu sagen, das ist gut, das ist nicht gut. Super, finde ich toll. Liebe ich.
Es gibt ja kaum Länder, die gegensätzlicher sein können als Deutschland und Italien. Zumindest der Süden Italiens. Ich meine, du bist ja halbwegs so auf der nördlichen Hälfte.
Ja, so.
Du hast ja damals das Shooting für den Playboy auch gemacht.
Ja.
Unterschiedliche Reaktionen. Die Italiener in deiner Familie, die Deutschen in deinem Umfeld. Was waren die Unterschiede?
Also meine Mutter so, um Gottes Willen, du wirst nie wieder beim ZDF arbeiten. Stimmt. Nein. Und die Italiener, alle wollten Autogramme. Alle wollten Autogramme. Und in Italien haben wir ja dieses Ding. Wir sagen ja in Italien, haben wir diese Begriffspaare, die sehr positiv sind. Wir sagen in Italien bella e brava. Also eine schöne Frau kann auch durchaus eine smarte Frau sein. Mhm. Ja. In Deutschland haben wir eher so, die sieht gut aus und dann ist die dumm, ne? Wenn wir ehrlich zu uns sind. Deshalb in Italien war eher so dieses Anerkennende, so cool. Ja. Das eine schließt das andere nicht aus. In Deutschland war eher so dieses, hast du das nötig?
Ja. Ja. Diese Länder könnten nicht unterschiedlicher sein.
Ja.
Und dann ganz zum Schluss eine Runde. Das ist ja das Letzte. Was ist das letzte Foto, das du auf deinem Smartphone gemacht hast?
gestern von meiner Tochter, wie sie wirklich auf ihrem Kinderstuhl sitzt und Auto fährt.
Warum wusste ich, dass es von deiner Tochter ist?
Ja.
Nein, es ist das Thema deines Lebens.
Also der Manni, der fühlt sich auch sehr vernachlässigt. Der ist jetzt auch schon länger immer wieder im Exil bei meinem besten Freund, weil der Manni ist sehr eifersüchtig auf die Clara.
Ach, ehrlich?
Ja, und der fühlt sich so vernachlässigt und ich vernachlässige ihn auch.
Und dann stupst er die an und kippt die immer um oder was weiß ich so?
Die knurrt immer so ein bisschen, findet die. Und sie gibt ihm immer Küsschen und er so, seitdem du da bist, gibt es nicht mehr so viel Aufmerksamkeit für mich.
Und? Der letzte Song, den du auf deinem Handy gehört hast.
Ach, Felicità von Albano, von meinem liebsten Freund Albano Carisi, mit dem ich auch gut befreundet bin.
Das ist nicht dein Freund.
Doch, wir sind sehr gut befreundet.
Du bist nicht mit Albano befreundet.
Ich bin mit Albano befreundet. Wir haben damals für den MDR eine meiner ersten Sendungen fürs Fernsehen gedreht. Da habe ich noch studiert und habe noch immer auf dem Weg zu den Drehorten habe ich immer noch per Kopfhörer meine ganzen Sachen auswendig gelernt für meine Abschlussprüfungen im Studium.
Okay.
Da haben wir in Apulien bei ihm in Cellino San Marco gedreht im Rahmen einer Reisesendung Hits Made in Italy mit meinem werten Kollegen Mario Richard zusammen. Und das ist ein Roadmovie geworden mit, also wir sind zu den ganzen Sängern der Italo-Pop-Geschichte gefahren mit einem Alpha Spider durch ganz Italien und haben mit den Ricchi e Poveri, Mamma Maria, bei denen zu Hause gedreht. Also wir haben einen Roadmovie gemacht mit Home Stories von diesen ganzen tollen Sängern und waren auch 2 Wochen bei Albano in Apulien und haben mit ihm zusammen gedreht und alles gemacht. Und da ist ein ganz toller Film draus entstanden, eine ganz tolle Sendung. Und sogar eine CD, damals noch eine Doppel-CD und mit diesen ganzen Songs. Und Felicità ist für mich wirklich so meine Hymne. Also ich habe für RTL bei den Sommerspielen mitgemacht. Das war so eine Art Olympiade. Und da habe ich rhythmische Sportgymnastik gemacht. Und da habe ich dann trotz Muskelbündelriss da noch performt auf Felicità. Also das ist für mich so der Song überhaupt. Weil er beschreibt, für was Glück bedeutet. Und das liegt in den kleinen Sachen.
Ne? Weißt du, warum das so lustig ist?
Nutella-Toast zum Beispiel.
Bei der italienischen Fachschaftsfete, als ich studiert habe,
ja?
haben wir Albano und Romina Power gemacht. Und ich war Albano.
Nein, wie cool ist das denn? Du hast auch die blauen Augen, das passt ja perfekt.
Ich weiß es nicht genau. Und ich habe jetzt versucht, das ist ja wirklich viele Jahre her, ich habe jetzt versucht, auf die Schnelle ein Bild zu finden, damit ich es dir zeigen kann. Und wir haben uns 3 Kinder ausgeliehen von Kommilitonen und waren dann Albano und Romina Power. Und ich zeige dir jetzt gerade dieses Foto.
Nein, ist das toll. Nein, ist das toll.
Ich war Albano. Das ist so lustig. Und das ist leider nur so ein Mini.
Und sie ist auch cool, die Romina.
Oder sie ist cool. Ja, das ist
Hammer.
Genau, das ist Ines aus Karlsruhe, die damals studiert hat. Und ich weiß, es ist so lustig. Und ich finde jetzt leider kein anderes Bild, wie wir da gesungen haben.
Oh, wir wollen eine Sprachnachricht an den Albano schicken.
Oh Gott, nein, da bin ich zu aufgeregt. Da bin ich zu aufgeregt. Wirklich. Aber diese Bilder sind so witzig. Oh, ich versuche nochmal ein weiteres Bild zu finden.
Ich bin begeistert.
Genau. Dann, also,
das ist ja toll.
Schick ihm Bilder. Nein, das interessiert ihn natürlich jetzt überhaupt nicht. Aber es ist so lustig. Ich war Albano vor 30 Jahren.
Und selbst da.
Ja, und er kann ja singen. Er hat ja eine wahnsinnig tolle Stimme.
Unglaublich tolle Stimme.
Ein irrer Typ. Aber es war auch ein Drama, dass es mit... Moment mal,
die sind wieder zusammen.
Ja. Die singen ja auch wieder.
Die singen
und
zusammen.
Und die sind sogar wieder zusammen.
Ja.
Seitdem ist die Welt nämlich auch wieder in Ordnung.
Ja, finde ich für mich auch. Ne?
Wunderbar.
Ach, sehr schön.
Ah, so, ich danke dir
für diese
schöne Begegnung. Sara Valentina, mille grazie.
Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Und die Zeit vergeht leider viel zu schnell, weil es so schön ist. Es macht so viel Spaß. Und ich freue mich immer, wenn vielleicht mein Weg andere Frauen inspiriert und ich ihnen helfen kann, eben in die Sichtbarkeit zu kommen.
Und grüß mir Albano.
Mach ich. Auf jeden Fall. Wir können gerne eine Nachricht ihm schicken. Wollen wir das machen?
Nein, das können wir nicht machen.
Okay.
Bis bald.
Bis bald. Tschüss.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hi. Hast du Kinder? Willst du welche? Die Fragen sind natürlich super übergriffig, aber du kannst mir sowieso nicht antworten. Ich bin Verena. Ich habe selbst keine Kinder. Ich hatte auch nie Babyfieber, aber auch nie wirklich die Klarheit, dass ich auf keinen Fall ein Kind haben will. Kinder kriegen oder nicht. Eine Entscheidung, die unser ganzes Leben prägt, auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Ich bin Mama geworden und zwar selbstbestimmt. Ich habe mich von meinem Partner getrennt, um Mutter zu werden.
Andere dagegen wollen auf keinen Fall Kinder.
Sobald eine Frau mir so einen Test hinlegt, wo zwei Striche drin sind, ist Sense für mich.
Bei wieder anderen ist das gar nicht so eindeutig.
Selbstbestimmung und gewählte Verantwortung ist was ganz Großartiges. Aber die Backside ist halt eben auch genau das. Keine Verantwortung für jemand anderen.
Jede Geschichte ist anders. In der zweiten Staffel Kein Kinderwunsch spreche ich mit verschiedenen Menschen darüber, wie die Kinderfrage ihr Leben beeinflusst. Es geht um Wünsche, Timing, verschiedene Wege und Realitäten und ehrlicherweise auch um viele Zweifel. Kein Kinderwunsch, Staffel 2. Ab 21. Oktober gibt es die ersten 3 Folgen der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Danach jeden Dienstag eine neue Folge.